Herzlich willkommen bei Vinyl und Reissue mit Marc alias Stubenrocker 73 zum ersten Mal auch als kleine Kostprobe auf YouTube. Hier konzentrieren wir uns auf Wiederveröffentlichungen geliebter Platten mit leichtem Hang zu limitierten Editionen und farbigem Vinyl. Auch wir sehen uns des Öfteren mal im Büro sitzen und beäugen kritisch den Typen am Kopierer, der mal wieder ein vielfach verfügbares Album in einer lieblosen neuen Variante vervielfältigt. Doch dann gibt es auch diese Releases, auf die viele gewartet haben, die Lücken im Katalog schließen, die in farblich schmucken Varianten erscheinen, Gimmicks und Signings enthalten oder auch besser klingen als vorherige Varianten. Genau diese möchten wir in diesem Format mit euch zusammen feiern und freuen uns, wenn ihr mit uns zusammen Überstunden macht. Und damit begrüße ich in der Warteschlange vorm Kopierraum unseren lieben Marc. Schönen guten Abend.
Wunderschönen guten Abend. Grüße aus Trier. Erstes Reissue 2025. Wunderbar.
Und dann auch noch nicht live, aber in Farbe. Mensch, immer wieder was Neues hier. Man kann sich an nichts festhalten. Wenn man sich gerade mal an was gewöhnt hat, kommt schon wieder was um die Ecke. Ja, aber wir wollen einfach mal auch mal die YouTube-Community mitnehmen. Ihr Leute, ich weiß, ihr seid irgendwie ausgehungert hier mit Platten, weil ich nur noch irgendwie diese Shorts da raushaue. Und der Marc, der ist ja auch nicht regelmäßig unterwegs auf YouTube. Der macht ja auch immer wieder Pause. Schwieriges Thema. Und da war gedacht, also jetzt ist mal nochmal Zeit, euch auch auf diesem Format schöne Platten um die Ohren zu fegen, digital oder auch analog. Es gibt schon viele Folgen von dieser Reihe. Also wenn ihr noch nie den Vinyl und Podcast gehört habt, könnt ihr ganz viel nachhören und jetzt aber auch mal hier auf YouTube genießen. Ja, und was wir natürlich auch immer gerne tun, denn wir sind ja nicht nur ein Vinyl-Podcast, wir sind ja auch ein Musik-Podcast, so ein bisschen über popkulturelle Ereignisse der Gegenwart oder des genau jetzt zu sprechen, Marc. Und ich weiß nicht, an was du da denkst, aber ich denke gleich an ein unfassbar reichweitenstarkes Über-Event, das Bob Geldof sicherlich das eine oder andere Kratzen am Kopf verursacht hat. Ich brech von Fire Aid. Hast du das verfolgt, Marc?
Nein. Klär mich auf. Ich habe tatsächlich von Fire Aid nichts gehört. Was ist
das? Kein Problem. Ich tue es dir mal im Hintergrund einblenden. Also Fire Aid ist so ein Benefizkonzert. Hat am 30. Januar 25 stattgefunden in Los Angeles. Um die Brandopfer von Kalifornien, L.A. zu supporten. Also dann haben ganz viele Bands und Acts gespielt, die dann quasi gesammelt haben. Ja, kostenlos gespielt und alle Einnahmen wurden dann eben den Brandopfern zur Verfügung gestellt und ich musste da halt so ein bisschen an diese Band-Aid-Geschichte denken, deswegen der Verweis.
Absolut.
Und das Witzige ist, ich kann mich ja noch damals erinnern, als diese Band-Aid-Geschichte war und man, da war ich dann irgendwie klein und trotzdem hat man es irgendwie mitgekriegt und diese Sache ging so komplett an mir vorbei, also das hatte quasi schon stattgefunden und dann habe ich mir das so im Nachhinein dann ein paar Tage später angeschaut, übrigens bis heute, ich habe es geradezu aufgesaugt, du siehst ja mal hier im Hintergrund, was da alles an Bands drin ist. Also einer in der Community bei YouTube, der war so lieb und hat Kapitelmarken gemacht, dass du dann so durchschalten kannst und dir die ganzen Acts und Bands anschauen kannst. Fand ich natürlich ein mega Service, aber hätte natürlich Netflix liebe Grüße auch machen können unter ihrem Video, die das dann auch gepostet haben. Und es ist wirklich, ich meine, du kannst ja hier mitlesen, ne? Es ist das Who is Who der Gegenwart und Vergangenheit. Und ich finde, das passt so schön zu unserem Vinyl- und Reissue-Format, weil wir so oft so schön in die 90er oder so zurückdriften oder anfangen 2000er und da gab es jetzt quasi so ein Mashup, ja, zwischen dem, was in den 90ern groß war, sowas wie No Doubt mit einem super emotionalen Auftritt von Gwen Stefani, aber dann auch so moderne Leute von heute, so eine süße Olivia Rodrigo, die so ganz so emotional, so ganz ergriffen und schüchtern da irgendwie auf der Bühne steht und mit ihren Fans interagiert. Also ich empfehle das dringend, das mal anzuschauen. Das sind zwar, ja, roundabout 6 Stunden, aber unser Podcast geht kürzer und man kann ja danach dann anfangen. Nee, ich habe auch nicht alle Konzerte geguckt, ich bin ehrlich, aber ich muss von ein paar Sachen wirklich schwärmen. Also es geht ja schon los.
Ja, cool.
Es geht ja schon los mit Green Day, ne? Green Day eröffnen mit so einem passenden LA-Song und dann kommt auf einmal die Billie Eilish so mit ihrem Studentenschluppi vorbei, so hallo, so, ne? Und da weiß man schon Ansage, ne? So, und dann spielen sie halt wirklich so die alten Hits dann auch so teilweise oder auch neuere Sachen. dann kommt auf einmal so eine Alanis Morissette um die Ecke, ne? Dann sitzt so eine Joni Mitchell da auf ihrem Stuhl und man denkt so, ja, okay, sie ist in Würde gealtert, aber sie ist natürlich auch, also man hat sie ganz anders in Erinnerung. Ich habe die ewig nicht mehr auch gesehen, ne? Und dann sitzt sie wieder da und singt ihren Song, nicht mehr ganz mit der Stimme von vorher, in dieser Präsenz, ne? Aber Chapeau, ich meine, wie alt ist die Dame, ne? Also für das, und die hat sich richtig gefreut, dann nochmal vor so einem großen Konzert dann auch zu spielen, ja. Dann kommt mal Pink vorbei, dann kommt mal ein Sir Rod Stewart nebenher, Earth, Wind & Fire machen noch die ältere Fraktion glücklich. Und dann, jetzt aufgepasst, Marc, kommt Crazy Abrams. Ich freue mich ja schon aufs Konzert, für das ich dann hoffen kann. Fans wissen Bescheid.
Mit Aaron. Ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt, was du erzählst.
Ja, ich auch. Und ob es überhaupt was zu erzählen gibt. Also von dem Konzert kann ich auf jeden Fall sagen, das war schon mal so ein kleines Preload für mich. Also sie stand dann da wirklich so in ihrem zarte Kleidchen und hat da so irgendwie ihr Ding gesungen und ich habe es erst mal überhaupt sie live performen gesehen. Ich weiß nicht, hast du sie schon mal live gesehen in irgendeiner Weise, also auch digital auf einem Video oder so?
Ja, habe ich mir schon ein paar Sachen angeguckt. Das Ding ist, die hat ja auch, glaube ich, eine EP gemacht, Live-EP. Und da war auch schon das Problem, dass zum Beispiel das Publikum auf der Aufnahme so laut abgemischt ist, dass du sie schon fast gar nicht gehört hast irgendwie. Das ist unhörbar. Also ich war bei Taylor ja ähnlich, da haben alle auch um mich rum gesungen. Ja. Aber trotzdem war es insgesamt gut gehört. Ich bin mal gespannt, was du erzählst, was da so um dich herum abgeht, wie das klingt. Und also das, was ich aber von ihr gesehen habe, sah auf jeden Fall gut aus irgendwie. Und hätte ich die Chance, würde ich sie mir wahrscheinlich auch auf jeden Fall anschauen. Ich habe halt jetzt keine Tickets bekommen, das ging ja auch mega schnell alles weg. Ja. Also hätte es, wenn du eins über hast, wenn jemand zufällig nicht gehen könnte oder wie auch immer... Kannst du gerne Bescheid geben.
Wie gesagt, noch habe ich die Tickets nicht in der Hand. Das ist ja dieser windige Ticketanbieter. Also wir werden sehen. Aber ich plane es immer noch ein. Und weißt du, was mich so richtig erfreut hat und auch nochmal so gezeigt hat, was eigentlich bei Musik wichtig ist? Der Auftritt eben wie eben gesagt von Gwen Stefani. Ne? Also ich habe die ja in den 90er total gefeiert. Die war ja ein Überstar. Ja, die war ja auch so groß wie jetzt heute, keine Ahnung, so Olivia Rodrigos und Chappell Roan. Und Leute, die jetzt halt so viel im Gespräch sind, ne? Und das war so cool, die nochmal zu sehen, wie die performt und auch mit was für einer Power, weil wir sind ja oft so, gerade so im Hi-Fi-Bereich, ne, dann willst du immer irgendwie audiophil haben und es muss gut klingen und so, und es hat nicht gut geklungen, ne, es war schräg gesungen, es war total daneben, aber die ist mit einer Kraft, wie wenn wieder die 90er wären, wie so ein Flummi da über die Bühne und hat manchmal kein Ton getroffen, aber es war scheißegal, ich hab's mehr gefeiert als zig andere Konzerte, wie von so einem Rod Stewart oder so, die dann perfekt waren, ja, aber die haben mich da gegen gar nicht abgeholt, aber der zuzugucken, wie die da von links nach rechts springt, ich habe wieder so in der Küche gestanden, weißt du, mit Kopfhörern, hab alle Türen und Fenster zugemacht, so ne, so die ganzen Songs und I'm just a girl, ich bin zwar keins, aber egal, da irgendwie mitgesungen und mitgekrölt, und das hat mir nochmal gezeigt, was eigentlich so Musik ist, ne, auch diese Nostalgie, die du dann oft so mit alter Musik hast, und das ist ja, Marc, Vinyl und Reissue, also die Leute, die jetzt auf YouTube neu dazusteigen, die wissen das ja nicht, aber wenn wir so richtig melzen und ihr seid dabei, diesmal ein Bild.
Ja, wir hatten schon einige richtige Perlen und schöne Momente. Ich bin gespannt, was wir heute so im Gepäck haben. Also das Jahr ist ja schon, finde ich, ziemlich stark angelaufen. Irgendwie, ich habe hier gutes Päckchen auf jeden Fall gepackt. Ich glaube, du auch. Und bin mal gespannt, was wir hier gegenseitig ausspielen hier.
Ja, das wird heiß. Also wir haben ja heute dieses Copy Fills Music, Zwinker Smiley. Und so wie wir auch auf dem Fire Aid schon eine Copy hatten, nämlich von Nirvana, die sind übrigens auch aufgetreten.
Mit Dave.
Ja, Dave Grohl, Chris Novoselic waren mit dabei, und dann haben sie immer die Sängerin, Ausrufezeichen, Hashtag Linkin Park ausgetauscht. Ne? Also da war St. Vincent mal beim Song Breed oder Kim Gordon bei School, also das Who is Who, was wir auch hier im Podcast dann haben. Ne? Und am Schluss war sogar spannend. Noch die Violet Grohl, über die haben wir ja auch schon mal gesprochen, also Dave Grohls Tochter. Ne? So.
Genau.
Und dann haben sie quasi dieses Nirvana-Feeling kopiert. Das war für mich auch nochmal so ein Thema, ja. Also, ich meine, es ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, 2024-25, dass irgendwie eine weibliche Sängerin auf einmal auf einer Position steht, wo vorher ein Mann war, ne? Und am Anfang war irgendwie das Mikro nicht eingeschaltet und so. Und da, also so, hat die St. Vincent hat dann so ans Ohr gefasst, so, aua! Irgendwie, ich höre mich nicht, was ist denn da kaputt? Also es war richtig rough und im Vergleich zu den anderen Sachen auch so punkig. Aber ja, cool. Jetzt könnt ihr ja mal drüber schreiben, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es angeguckt habt oder über die Kapitelmarken noch anschaut. War das eine gute oder eine schlechte Kopie von Nirvana? Also ich war tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten. Aber es baut uns sozusagen tatsächlich die Brücke zu unserem Kopieren-Thema. Also wir werden heute noch ziemlich businessmäßig unterwegs sein, deswegen habe ich auch mein blaues Hemd hier an. und mal gucken, was
schick,
ja, was uns die Industrie hier wirklich vorlegt. Weil, wie du schon gesagt hast, es kamen coole Sachen und ich habe mich ein paar Mal geärgert. Ich weiß nicht, wie es dir ging mit den Reissues. Ich habe mich ein paar Mal, hätte ich am liebsten sofort auf Record gedrückt und eine Podcast-Folge aufgenommen, weil die Platte da war, aber dann war sie schnell wieder weg. Ging dir das auch so?
War beim paar Sachen der Fall, ja. Ich habe zum Glück noch einige, die noch verfügbar sind, aber ja, es ist so ein schnickes Ding irgendwie, wie du sagst, normalerweise müsste man direkt eine Live-Schalte machen. Das funktioniert natürlich dann irgendwie hier in Facebook-Gruppen oder auf Insta, ja, irgendwie, wo du halt schnell informiert wirst. Irgendwie da ist YouTube dann doch so ein Stück, musst du zu sehr produzieren, um das erstmal in die Welt zu schicken. Und ja, aber wie gesagt, diese ganz heiß limitierten Sachen, da müssen wir wirklich so ein paar Tage vorm Podcast muss da was reinkommen, dann knallt es noch irgendwie. Ein paar Sachen sind schon abgelaufen, aber wir werden schon schöne Sachen finden.
Wir werden ein paar Sachen finden, aber wir können ja trotzdem mal so ein paar Sachen nennen, um euch so ein bisschen zu ärgern, was ihr verpasst habt, weil ich fand es wirklich teilweise sehr, sehr nennenswert. Hast du zum Beispiel die Magdalena Bay, die Imaginal Disc auf der Cloud Sky Edition dir geklickt?
Ja, bei Rough Trade, ja, genau. War die gewesen.
Ja.
Genau, es gab ja sogar kurzzeitig auch tatsächlich von der Magdalena Bay diese schicke Tour-Variante. Mhm. Gab es jetzt auch noch einen EU-Link, die habe ich mir auch noch bestellt. Irgendwie, der war aber dann auch relativ schnell sold out.
Ja.
Und auch die Rough Trade-Sache. Also irgendwie das Album ist irgendwie so ein bisschen Phänomen. Mhm. Sobald eine Variante aufpoppt, ist relativ flott weg. Mhm. Und ja, ich hatte vorhin schon kurz im Vorgespräch, hatte ich ja schon erwähnt, dass Rough Trade tatsächlich ja irgendwie jetzt aktuell so ihr Zahlungssystem ändert und deswegen werden jetzt alle Pre-Orders direkt abgebucht. Und ich habe tatsächlich bei Rough Trade so einiges gesichert. Also da konnte man immer so schön sichern und wenn man da gedacht hat, ach komm, brauche ich doch nicht, Stellung stornieren, einen Klick und vorbei. Jetzt auf einmal buchen sie dann jetzt 6-7 Platten von mir ab.
Also bei dir ist sowieso so eine Sache, Marc, die könnten eigentlich dir noch zusätzlich so eine Kreditkarte ausstellen, so eine Rough Trade Kreditkarte. Das wird sich bei dir lohnen, oder? Dass du da nochmal so ein paar Vergünstigungen kriegst, wenn du mit der bezahlst oder so.
Ja, ich bestelle gar nicht so viel bei Rough Trade. Wie gesagt, also die haben schon immer, was ich merke, die haben wirklich coole Varianten immer wieder. Also es gibt ja immer so die Rough Trade Exclusives. Das sind auch meistens die ich mir da bestelle irgendwie. Ansonsten die normalen Releases findet meistens irgendwo günstiger, einfacher, wie auch immer. Und Rough Trade Service ist auch gar nicht so super toll. Da hatten sie jetzt bei meiner letzten Bestellung auch irgendwie ein groß angekündigtes signiertes Poster von The Weather Station vom neuen Album, war auch nicht im Paket mit dabei. Musste ich auch 4 Tage auf die Antwort vom Service warten.
Ja.
Irgendwie, aber es kam jetzt, sie haben geantwortet, sie schicken jetzt auch nach. Beim Wolf war genau das gleiche Thema, irgendwie auch vergessen. Also mit Service ist da mal ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, coole Editions haben sie auf jeden Fall. Mhm. Jetzt buchen sie ab.
Sind wir mal zuversichtlich. Also ich habe auch diese Mail gelesen, jetzt so diese Veränderungsschritte auch mit dem Zahlungssystem, jetzt mal abgesehen von deinem Szenario, das ist da natürlich vielleicht auch noch was Spezielles, finde ich ja gute Schritte in die richtige Richtung und ich denke, die sind dran, ja. Also da ist ein Problembewusstsein da, die hören uns ja auch regelmäßig zu und so, die kriegen ja auch mit, was in der Community da los ist und von daher bin ich da mal zuversichtlich, dass es läuft, aber hier und da tatsächlich. Aber wenn es dann halt um die Exclusives geht, ja, also muss ich sagen, gerade letztes Jahr, es war schon eine enorm hohe Quote an guten Sachen und das ist ja auch kein Zufall, dass wir da regelmäßig Links drin haben. Genau wie auch bei Blood Records, auch da gab es ja diese Kooperationen. Was hältst du denn von diesen Bestellzeitfenster bei denen? Wir haben jetzt ja zum Beispiel zweimal so eine Liquid gesehen, ne? Also einmal eine Blue Liquid, Light Blue Liquid von Bibadobi, This Is How Tomorrow Moves, und dann kam ja nochmal Riesending in der Community, Lola Young mit This Wasn't Meant For You Anyway in der Red Liquid. Hast du dir da mal was bestellt oder das verfolgt?
Ja, also ich hab das natürlich alles mitbekommen. Blood Record ist, oder Records sind mir tatsächlich im Endeffekt immer zu teuer. Also es ist, für mich kommt eine normale Platte meistens so um die 50, 60 Euro mit Zoll, mit allem drum und dran. Und diese Liquid-Geschichten, das läuft ja über Bad World, heißt es, glaube ich. Das ist so ein Ableger vom Platz, wo sie nur diese Liquid-Geschichten machen.
Genau.
Mit diesen Zeitfenstern. Da habe ich mir bis jetzt noch keine bestellt. Also auch jetzt die Lola Young habe ich in einer schicken Variante irgendwie. Und
ja, dito.
Ich habe es in einem anderen Video schon mal gesagt. Ich glaube, ich habe 4 Liquids oder so habe ich da irgendwie. Und das reicht mir auch irgendwie. Also die ich jetzt nicht so sehr, dass ich sage, ich brauche jetzt noch unbedingt ganz viele Liquid-Pressungen. Das mit dem Bestellzeitfenster finde ich an sich super, weil dann halt wirklich alle, die wollen, zumindest die Chance haben, eine zu bekommen und irgendwie das danach dann produziert wird. Und trotzdem landen kurioserweise dann viele wieder bei eBay zu horrenden Preisen. Also ich finde eh so, eBay kannst du ja Blood Records von Release 1 bis zum neuesten alles gebraucht, hochpreisig kaufen irgendwie. Ich habe das Gefühl, ganz viele kaufen da ein und dann siehst du schon 10 Minuten später bei eBay, wenn der Sold da war, irgendwie stehen die schon für doppelte, dreifache drin. Und es ist irgendwie so eine Kultur, finde ich, die gerade bei Blood Records mir bei eBay extrem auffällt irgendwie. Mhm. Und ja, also ich bin kein großer Blood Records Fan, obwohl sie tatsächlich immer ab und an ganz schöne Editions haben. Wenn man zu zweit, lohnt sich's dann mit Versand und Zollteilen, da geht es gerade noch so.
Ja.
Aber es muss schon immer so ein richtiger Bomben-Release sein, den ich mir, wenn, dann da hole.
Okay. Ja, bei mir ein bisschen anders. Also ich finde es auch schmerzhaft, dass dann immer diese Zollgeschichte kommt. Ich werde das auch dieses Jahr dosierter machen, mir da welche zu bestellen. Aber wenn ich dann bestelle und die Versionen kriege, die sind wirklich immer top of the notch, einfach super geil. Also gerade die ich mir ausgesucht habe, ne? Und es sind ja, du hast ja kein schlechtes Gewissen so richtig, weil die Platten halt danach, gerade die oft so innerhalb von Minuten oder Stunden ausverkauft sind, ne? Die haben ja danach dann so hohe Preise, die kriegst du immer noch mal für das, was du ausgegeben hast, los oder mehr, wenn du willst, was ich ja nicht tue, ne? Ich behalte es ja dann, aber ich sag's mal so, also du musst jetzt nicht Angst haben, oh Gott, jetzt ist der Zoll weg und die Gebühr und Versand und so. Deswegen sehe ich das eigentlich immer relativ entspannt in die Richtung mal. Und also eine wertstabile Anlage. Und wir sind ja auch Finanzberater hier im Büro. Von daher, ja. Und ich muss sagen, insgesamt bin ich sehr happy. Ich verstehe deine Kritikpunkte oder was dich da stört und so. Und ich habe auch bis heute noch keine Liquid Filled. Also wenn jetzt diese Lola Young, wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte ich zugeschlagen. Aber ich habe da auch immer die Befürchtung, je nachdem. Also ich weiß, wenn es die Vinylmanufaktur macht, dann ist alles bombig, dann wird es zusammengeklebt, dann ist das kein Unterschied, ob das jetzt eine Liquid ist oder nicht. Aber ich kenne jetzt halt das Label noch nicht, habe ich noch keine Erfahrung mit, habe jetzt auch noch keinen getroffen, der mir mal ein bisschen Erfahrung erzählt hat. Gerne in die Kommentare. Und da habe ich einfach die Befürchtung, ja, dass das vielleicht klanglich doch irgendwas nicht so solide ist oder nicht sauber gemacht ist oder vielleicht doch irgendwie mit der Zeit dann die Flüssigkeit Schaden nimmt und es dann irgendwie die Qualität verliert. Also ich habe da so leichte Berührungsängste. Also ich würde da niemals so eine beständige, gute Version, die ich mag, dagegen tauschen. Aber wenn jetzt mal ein Album kommt, was ich sowieso haben will und ich bin im richtigen Bestellfenster da aktiv, dann schlage ich auch mal zu. Nur wie gesagt, bisher hat es einfach noch nicht gepasst. Aber ich hoffe, wir machen es jetzt für euch passend. Nach kleinem Vorgeplänkel starten wir jetzt ins Pad und wir wechseln uns immer ab. Also in der letzten Vinyl- und Reissue-Folge hat der Marc angefangen. Das heißt, ich darf anfangen und das ist diesmal vielleicht eine tale Botschaft, weil die Platte haben wir auf jeden Fall beide im Pad und da kenne ich jetzt auch nichts, die gleich mal wegzuschnappen. Die muss einfach erwähnt werden, weil die ist ziemlich granatenmäßig eingeschlagen. Und zwar geht's um das Smashing Pumpkins mit Siamese Dream. Hast du auch ein Pad gehabt, oder?
Logo.
Natürlich. Wir kennen uns. Ja, ich glaube sogar du selbst hast die Worte geprägt. also die muss oder so irgendwie. Also es war sie irgendwie, sie ist zwar teuer, genau, aber die muss.
Genau, bissi teuer, aber ich glaube, die muss wohl, habe ich geschrieben. Und es ist tatsächlich so, braucht man irgendwie. Also ist ein super Klassiker. Ich habe nur diesen Repress, der kam mit diesem farbveränderten Cover irgendwie. Schwarzes Vinyl war remastered. Und ich wollte schon immer gern eine mit dem Originalcover. Und die Farbe hier ist wunderbar. Rot Smoke passt toll zum Cover. Musste ich mir tatsächlich sofort in den Warenkorb legen.
Ja, kann ich voll verstehen. Ist ein Reissue erschienen. Ist das Album am 27. Juli 1993. Mann. Das ist echt eine harte Nuss. Aber gut, das war ja wirklich noch, was mich betrifft, 2 Jahre, bevor ich so richtig losgelegen habe, Musik, mich für Musik zu interessieren, Leidenschaft zu entwickeln. Bei dir ging es ja dementsprechend früher los, weil du anderer Jahrgang bist. Ne? Also das war gar kein Album, was ich zu Release gehört habe. Deswegen hatte ich nie so eine enge emotionale Bindung. Ne? Aber es ist so ein wichtiges Album in diesem Alternative Rock Crunch, was auch immer Bereich, so ein bisschen von My Bloody Valentine, würde ich sagen, so ein bisschen auch so inspiriert, so ein bisschen in die Richtung. Da sind unheimliche Hits drauf, also der Kracher Today, den kannst du immer und immer wieder hören, was für eine Hymne, ne? Disarmed, Cherub Rock, Rocket. Ich habe nochmal so ein bisschen zum Album recherchiert, also wir haben da ziemlich komplexe Overdubs irgendwie drin, also der Billy Corgan hat da so mehrere Gitarrenspuren dann selbst eingespielt und die so übereinander gelegt, ne? Also das waren bis zu 40 Stück pro Song, ne? Und dadurch entsteht so eine unglaubliche Dynamik, so eine Raumfülle, so eine Macht. Also als du es damals gehört hast, und das ist ja so dieser typische Smashing Pumpkins Sound, hast du gedacht, das ist einfach eine Überband, das ist ein Übersound, das ist gar nicht menschlich, ne? Es wurde natürlich so mit so entsprechenden technischen Tricks und sehr viel Produktionsaufwand und Perfektionismus geleistet und das hörst du da einfach raus, ne? Und wenn man dann noch sieht, dass die Band zu der Zeit ja auch nicht, also wirklich unter einige Spannungen gelitten hat, ne? Wir hatten Drogenprobleme, wir hatten Depressionen, ne? Das spielt alles mit rein und wir wissen ja, wenn alles eitel Sonnenschein ist, dann steht manchmal nicht so geile Musik, es sei denn, man steht auf Wohlfühl-Techno oder Klamauk oder Schlager. Nee, und das ist alles da rauszuhören. Und ja, es war die Brücke, um diese Band riesig groß zu machen und ist auch für mich bis heute noch eins meiner absoluten Lieblingsbands, nicht Lieblingsalbum. Und deswegen, ich glaube, für viele da draußen auch, wenn die Schmerzgrenze über 50 Euro geknackt wird, eine lohnende Vorbestellung. Man kann ja 2 oder 3 andere, wenn man diese Preise nicht gewöhnt ist, nicht bestellen. Das wäre ja eine Möglichkeit. Ich habe jetzt mal den Link zu Rough Trade, wo wir es gerade von hatten, angepinnt. Kommt auf Virgin Records auf diesem wunderschönen, exklusiven Red Smoke 180 Gramm Color Vinyl.
Genau. Genau, da kann ich dir aber tatsächlich noch ein bisschen finanzielle Erleichterung schaffen. Sehr und gerne. Zwar, Rough Trade war tatsächlich das erste, was aufgepoppt ist. Was jetzt als zweites aufgepoppt ist, ist Platomania. Die sind aus den Niederlanden.
In den Winkelwagen.
In den Winkelwagen legen kann man da einiges, genau. Und da habe ich mir die nämlich auch in den Winkelwagen gelegt, weil da kostet sie tatsächlich nur 39,99.
Ehrlich?
Und ja, das ist ein deutlich besserer Preis. Ich kann dir gerne den Link noch nachschicken, den habe ich jetzt nämlich gerade nicht parat.
Suche ich mal.
Genau, da ist der einzige... Genau, ist der einzige Nachteil, da kostet es aktuell 9,50 Euro Versand nach Deutschland, kommt ja aus den Niederlanden. Dann ist man aber immer zumindest noch bei 49 Euro inklusive Versand und nicht wie 59 bei Rough Trade. Und ich vermute, dass da bestimmt auch noch in Sachen iMusic oder vielleicht auch JPC oder irgendwie sonst irgendwie, die wird noch irgendwo aufpoppen. Also das ist ein RSD Exclusive oder wie die Reihe heißt, da hatten sie ja damals die Slayer damals, die Rain in Blood in Splatter, die hatten sie damals auch bei Rough Trade irgendwie so als RSD Exclusive und da waren sie auch die einzigen, die hatten. Deswegen dachte ich auch am Anfang so, die Smashing Pumpkins wird auch nur da exklusiv sein, aber die scheint aufzupoppen irgendwie und deswegen, ich habe mir die jetzt mal und bin da mal geduldig, was da noch so kommt.
Deswegen immer gut, wenn wir drüber reden, weil mir ist jetzt auch schon bei der Recherche zur Vorbereitung der Sendung auch wieder eine andere Platte, kommen wir vielleicht später noch dazu, aufgepoppt, die jetzt auch bei Platomania deutlich günstiger ist, ne? Und wir hatten ja gerade erst den Stress, immer JPC und iMusic zu vergleichen. Jetzt kommt das noch dazu. Und wie hier steht, gratis ab 75 Euro Bestellwert. Tja, und dann gibt's ja diese schönen Übersetzerfunktionen. Ne? Dann kann man es ja auch sich wieder von Niederländisch auf Deutsch, und dann heißt es auch wieder in den Warenkorb und nicht mehr in den Winkelwagen. Wobei ich das ja immer sehr, sehr charmant fand. Aber hier noch ein kleiner Medientipp, wer zum Beispiel auf Google Chrome unterwegs ist. Gibt's ja auch bei anderen. Und ja, da könnt ihr bedenkenlos bestellen. Ich habe da auch schon ganz oft bestellt und das hat immer alles wunderbar geklappt. Deswegen packen wir, je nachdem, wenn ihr experimentierfreudig seid, Platomania noch mit dazu, wenn ihr solide euer Stack auffüllen wollt bei Rough Trade und die neuen Bezahlsysteme demnächst auf PayPal ausprobieren wollt, dann geht dazu zu Rough Trade. Wir machen beide Links rein. So habt ihr die freie Wahl und ja, ich bin gespannt, was dein erster Pick heute ist.
Jawohl, und zwar, es geht nach England, nach London, und zwar, ich schicke dir direkt mal einen Link rüber. Es geht um die wunderbare Band Athlete mit dem Album Tourist, was tatsächlich seit vielen, vielen Jahren jetzt endlich nochmal auf Vinyl aufhört und was seit Jahren auf meiner Wantlist steht. Und ich habe leider nur diesen kleinen Silberling hier in der Hand und bin froh, sie bald ersetzen zu dürfen. Und zwar auch eine Premiere tatsächlich. Normalerweise Dinged Editions und vor allem Dinged Archive Editions gibt es ja normalerweise nur in UK und Irland. Und da, als die aufgepoppt ist, es soll eine Tausender Auflage sein von dem Album. Als die aufgepoppt ist, habe ich sie direkt in England bei Norman Records bestellt. Und jetzt auf einmal poppen überall, sowohl bei JPC, bei iMusic und noch bei ein paar anderen Anbietern, auf einmal diese Dinged Archive Edition auf. Ich bin ultra gespannt, ob die wirklich hier ankommt. Also entweder war die Nachfrage für dieses Album so gering, weil die UK-Shops sind alle leer. Auch Irland, hier Spindizzy Records, hat auch Auflage. Keine Ahnung, ob sie das vorher schon sortiert haben und vielleicht gesagt haben, oh, wir schicken 500 in den europäischen Markt rüber und 500 machen wir in die UK. Keine Ahnung. Ist mir auch relativ Wurst, weil ich habe dann endlich dieses Album auf Vinyl. Und wer Athlete nicht kennt, ich würde sagen, wir hören tatsächlich zum Start einfach mal in einen Song rein. Ich denke, du wirst es wahrscheinlich kennen. Und zwar der Song Half Light. Es gibt zwar noch mehrere große Hits, Wires zum Beispiel auf dem Album. Ja, und bevor ich jetzt beschreibe, was die von der Musik machen, glaube ich, hör mal einfach mal Light und bekomme so ein bisschen Eindruck, warum ich die Platte haben will.
So, machen wir. Und dann noch die Erläuterung an die YouTube-Fraktion. Wir müssen natürlich die Songs, die wir im Podcast mit GEMA-Lizenz spielen dürfen, für euch leider rausschneiden. Nochmal ein Privileg des Podcasts. Aber ihr sollt trotzdem miterleben, was jetzt passiert, wenn wir in den Song reinhören und sich sozusagen unsere Feelings entsprechend verändern. Also dann Half-Light von Athlete. Ja. sehr schön. Da haben wir eigentlich wieder unsere Indie-Verpflichtungen hier gleich erfüllt, oder?
Absolut, absolut. Immer gekoppelt auch dieses Album, das kam 2005, kam das raus, da war ich auf einem wunderbaren Southside Festival und drei Bands nacheinander, erst haben Slut gespielt, dann haben Athlete gespielt und danach haben Phoenix noch gespielt. Irgendwie, es war so nachmittags, Sonnenschein, leicht in den Abend gehen, war wunderbares Konzert. Ja. Und seitdem suche ich dieses Album und ja, schön. Es kommt auch eine schwarze, normale Edition auf jeden Fall zum 20-Jährigen, die poppt überall auch auf irgendwie, aber diese Dinkt in Doppelclear und eine 7-Inch noch dabei, die darf gerne sein für dieses Album.
Wunderbar. Du, ich habe die Platte schon irgendwie auf einer Alternative Playlist so drauf, bisher noch nicht auf meiner Prio-List. Ich hatte es deswegen noch gar nicht gehört, nur registriert, aber das werde ich natürlich entsprechend korrigieren. Also dein Häpplein hat mich auf jeden Fall schon mal sehr fröhlich gestimmt, so viel kann ich sagen. Ja. Wunderbar. Dann haben wir das getroppt und du hast ja mal, als wir mit dem Reissue-Format gestartet haben, damals, oder warst ja auch nicht der Einzige, als mal ganz gerne so ein Bündel von Platten reingeschummelt, obwohl ja nur eine gedacht war, ne? Und so also ein Berg von Releases. Und ja. Inzwischen bin ich da ja gar nicht mehr böse, weil das macht ja auch total Sinn. Diesmal mache ich es auch selber. Gerade in diesem Fall, weil es da einfach ja volle Hütte gibt. Und es ist jetzt nicht so super hot, also es ist jetzt schon seit ein paar Wochen draußen, aber wir haben jetzt ja auch länger keine Reissue-Folge mehr aufgenommen. Ich glaube Anfang Dezember die letzte und deswegen muss das ganz dringend noch raus, weil das für mich eine Band ist, ja, die mich mein Leben begleitet hat, zumindest mein musikalisches Leben begleitet hat und immer eine große Bedeutung für mich hatte. Und zwar geht es um Stereolab. Da gibt's bei Pleep, da hatte ich jetzt bisher so die besten Preise gefunden, verschiedene Packages. Also die haben nochmal so den ganzen Katalog als Reissues neu rausgebracht. Die 28. Februar ist dieses große Bundle verfügbar. Jetzt kann man natürlich sagen, boah, 200 € habe ich nicht, ne? Aber wenn man mal sieht, was alles drin ist, ne?
Da ist jede Menge drin.
Da ist jede Menge drin. Also das ist alles auf Duophonic Warp Records, ne? Wir haben die Transient Random Noise Bursts with Announcements. Wir haben die Mars Audio Quintet. Wir haben die Emperor Tomato Ketchup, zu der werde ich gleich nochmal speziell was sagen, weil ich die auch ganz besonders lieb habe. Die Dots and Loops, die Cobra and Phases mit Crew Play Voltage in the Milky Night, Sound Dust und die Margarin Eclipse. Und man muss jetzt sehen, es sind alles nochmal 2er-LPs. Und wer rechnen kann, 7 × 2 sind 14. So. Und jetzt sind wir ja auch Dienstleister. 200 € durch 14 sind 14 € pro Schallplatte. Und dann sieht man wieder, das ist
Schnäppchen. So. Das ist ein absolutes Schnäppchen.
Und man muss ja jetzt nicht dieses Riesenpaket bestellen. Gottlob, ich werde es auch nicht tun. Ja, aber es gibt ja die ganzen Releases auch noch einzeln, auch bei Pleep. Und es gibt auch so Kombinationen mit T-Shirt zusammen. Und ich habe jetzt verglichen, iMix, Music, JPC und so, die können alle nicht mithalten. Es war immer so im Schnitt da am günstigsten. Und auch mit diesen T-Shirts fand ich auch schöne Kombinationen dann, was es da alles gibt. Und du kannst dann wirklich nochmal das ganze Werk im Prinzip durcharbeiten. Ne? Und es gibt ja vielleicht ein paar Leute, die Stereolab gar nicht kennen, deswegen wollte ich ein bisschen was erzählen. Jetzt am Beispiel von Emperor Tomato Ketchup, sonst würde ich hier wirklich cheaten und würde jetzt eine Stunde lang über jedes Album referieren. Ich habe mir jetzt mal das eine rausgepickt. Das wurde am 6. Mai 96 veröffentlicht. Das ist hier mit diesem wunderschönen Cover, zeitlos schönen Cover. Da schon auf Duophonic. Ist von der Musikrichtung so Post-Rock, Krautrock, Indie-Pop, Experimental-Rock. Das war ja auch dieses Album nochmal so ein Höhepunkt, wo sie so ihren Sound total gefunden und entwickelt hatten und auch so ja, elektronische und Jazz, französische Chanson-Tradition da sich so mit reingemischt haben. Also auf so was ganz Eigenständiges, wo ich bis heute sagen würde, ich kenne jetzt nichts, was so klingt wie wie Stereolab. Es ist auf der einen Seite so von den Melodien her so synthetisch, es ist aber auch sehr komplex. Es hat so besondere Rhythmen, die so eine leicht hypnotische Kraft auch haben. Also es ist manchmal so das Gefühl, dass man so regelrecht auf so einen Trip mitgenommen wird. Aber ich kenne so Trip-Platten, du hast ja auch deine Zeit gehabt mit elektronischer Musik. Manchmal ist es ja sehr monoton, diese Musik. Und das ist hier halt gar nicht, weil es halt eben so komplex ist. Und das holt mich total ab. Es ist politisch, es ist gesellschaftlich, es ist immer auch so Verbindungen zwischen sozialem Leben, technischem Leben, also Technologie. Und ich würde wahnsinnig gern, auch wenn wir gerade einen Song gehört haben, einen absoluten Wunschsong von mir da mal einspielen. Und zwar ist das der Song Cybele's Reverie. Kennst du den, Marc?
Ich wollte schon die ganze Zeit irgendwie dir mitteilen, dass ich tatsächlich einer derjenigen bin, die Stereolab so gut wie gar nicht kennen. Echt? Tatsächlich. Also diese Band ist mir ganz oft schon über den Weg gelaufen. Mhm. Und es gab auch irgendwie, glaube ich, vor ein paar Jahren gab es irgendwie mal so Clear-Vinyl-Reissue-Alben, die immer wieder so aufgepoppt sind. Ja. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir damals schon überlegt, solltest du vielleicht mal in Stereolab reinhören? Mhm. Irgendwie, ich glaube, ich habe auch mal in irgendwas reingeseppt. Aber irgendwie damals habe ich die Musik nicht verstanden, hat mich nicht gepackt irgendwie, müsste ich jetzt tatsächlich nochmal bei Null starten. Und vielleicht ist jetzt der Song erste Auslöser, um nochmal da reinzuhören irgendwie, weil ich kenne die wirklich viel zu wenig, als irgendwas Produktives dazu sagen zu können.
Wow. Du, das wäre mir eine totale Ehre, wenn das jetzt klappt. Es ist natürlich schwierig, bei so einer Musik mal eine Minute, 15, eine Minute 30 jetzt in irgendeinen Song reinzuhören und dann einen Eindruck zu kriegen, aber das ist jetzt wirklich der Song, den muss ich heute spielen, das wollte ich unbedingt mit dir machen, selbst wenn du jetzt gesagt hättest, kenne ich, habe ich schon tausendmal gehört, kann ich nicht mehr hören, hätte ich ihn trotzdem gespielt, aber unter diesen Voraussetzungen ist er noch viel geiler, also genießen wir es.
Ja, super, hau rein.
So, jetzt ist das Schöne, wenn wir sonst Podcast aufgenommen haben, ich habe ja keine Ahnung gehabt, wie es bei dir rüberkommt. Jetzt konnte ich jetzt mal auf dein Bild schauen. Es scheint was bei dir rübergeschwappt zu sein.
Ja, absolut. Also erstmal die Frage, singen die immer auf Französisch? Nee, oder?
Nee. Aber die haben diese Chanson-Elemente dann halt auch mit drin. Es sind nochmal Instrumentals, ne? Also unterschiedlich, ja.
Ja, genau. Spannend. Also es gibt so Elemente, die mag ich, und es gibt so Elemente, muss ich erstmal gucken, ob ich da reinfinde irgendwie so. Also es gibt so ein, wie soll ich sagen, das hat so einen ganz leichten, so diesen leicht windschiefen Indie-Charakter irgendwie, mit diesen, es klingt auch so ein bisschen wie alte Belen Sebastian mal irgendwie, bloß ein bisschen mit mehr Beat. Also so. Und da tue ich mir so ein bisschen schwierig manchmal irgendwie so. Also gerade bei diesen Indie-Schief-Sachen, da bin ich mal, also wo auch eine Stimme mal gern so einen Halbton daneben liegen kann. Und ich weiß, das gehört alles so zum Style dazu. Irgendwie müsste ich mich genauer reinhören. Also hat mich jetzt nicht super umgehauen, dass ich sage, oh, ich muss mir jetzt die Stereolab-Diskografie sofort reindonnern irgendwie. Aber man hat mir jetzt nochmal eine Idee gegeben, wer diese Band überhaupt ist. Aber wie du sagst, die sind ja wahrscheinlich sehr vielfältig. Ja. Das ist eine Art von Stereolab. spannend. Ich werde mal reinhören, ich werde mal noch ein paar antesten und gucken mal, ob das tatsächlich was für mich ist.
Ja. Also wie gesagt, gerade das Album hatte wirklich allerhöchsten Einfluss so auf dieses Genre Indie-Elektronika, ja, das hat viel inspiriert, hat viel verändert und angestoßen, also es war in den 90er wirklich super relevant in diesem Bereich und ich glaube, das lohnt sich. Würde ich auch tatsächlich euch da draußen empfehlen, mal über das Album in die Sache einzusteigen und dann einfach mal so ein bisschen durchzuprobieren, was so euer Stereolab-Sound ist, ja. Also für mich ging die Reise, glaube ich, damals auch mit diesem Album los, obwohl ich inzwischen mehrere CDs habe. Bis zur Sounddust habe ich das alles noch verfolgt, dann bin ich so langsam rausgefadet. Und auch gerade die Sounddust, die klingt auch nochmal ganz viel anders, also auch nochmal viel moderner und einen ganz anderen Appeal. Ja, wieder so ins poppigere elektronische rein. Also probier's mal aus, ich bin gespannt, gerne nochmal eine Nachlese.
Das werde ich tun. Hast du denn überhaupt schon was von Stereolab auf Vinyl oder schlägst du dieses Mal bei irgendwas zu? Oder?
Ich habe gedacht, ich bestelle einfach mal diese Box, dann fehlt mir nichts mehr. Also ich hab ja bei Boxen selten einen Klickhänger, aber hier treibt es mich schon ein bisschen um, aber nee, ich denke, ich werde das nicht machen. Ich überleg's mal noch. Bisher bin ich nicht investiert und das ist für mich jetzt die Gelegenheit. Ich glaube, es läuft eher darauf hinaus, dass ich nochmal eine Auswahl treffe. Aber ich muss dazu nochmal die Alben hören, die ich damals halt so beachtet habe und nicht so auf CD hatte, ob die nicht vielleicht sogar noch besser sind und ich damals nicht so registriert habe. Also die Emperor, die muss. Beim Rest schaue ich dann nochmal. Aber gibt's auf jeden Fall viel zu entdecken, ja.
Tja. Okay.
Alright. Dann.
Super, dann ziehe ich den nächsten. Und zwar den nächsten ist dann jetzt tatsächlich auch eine Premiere und zwar dieses Reissue ist tatsächlich schon bei mir angekommen. Das heißt, ich kann die sogar zumindest für diejenigen hier bei YouTube sogar gleich in die Kamera halten.
Besten.
Und ja, und zwar, es geht, wir bleiben eigentlich im Bereich Indie. Jetzt mögen manche vielleicht sogar sagen, ist vielleicht sogar ein bisschen aus dem Emo raus. Also die Band wurde damals so ein bisschen ins Emo-Lager am Anfang gesteckt, obwohl ich finde, umso länger man die Band kennt, passt sie da gar nicht wirklich hin. Es geht um Coped. Ich zeige sie hier mal. Und zwar um das wunderschöne Album Ixora von Copeland. Und das ist tatsächlich jetzt zum ersten Mal in Europa erhältlich. Copeland ist so eine Band, die mit Labels und so immer ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Und die meistens nur über ihren eigenen US-Shop da irgendwie abgewickelt haben. Und da habe ich die. Es gibt nämlich zu diesem Album noch eine Twin-Version, die Ixora Twin. Die habe ich mir damals in US bestellt. Mhm. Mir fehlte aber die normale Ixora und jetzt ist sie endlich da. Zur Band. Es ist wunderschön wohlklingender Indie-Rock mit tatsächlich so leichten Emo-Touch. Also wenn man Bands wie May zum Beispiel, also so dieser melodiösere Emo, bloß sind hier wirklich auch viel Klavier, oft ruhige Elemente, hat manchmal so ein bisschen alten Cold-Touch sogar. Ja, also irgendwie jedes Album von denen ist einfach wundervoll, ist so eine richtige Liebhaberband, die eigentlich viel zu unbekannt ist und auch wahrscheinlich immer unbekannt bleiben wird. Tatsächlich habe ich Verena, als hier das Reissue kam, ich zeige auch mal die Farbe, wie es mal aussieht, auch leider natürlich nur für die bei YouTube, das ist ein sogenannter Citrus Eco Mix und tatsächlich so sieht er auch aus, ist so eine Art zwischen Gelb und Orange, ist aber auch eigentlich völlig egal, klingt wunderbar. Das ist praktisch ein Album in ihrer Diskografie, wenn sie eine 8-jährige Pause gemacht haben, war das praktisch ihr Comeback-Album, was 2014 kam.
Ja.
Und war tatsächlich jetzt auch die einzige, die mir von der Band in der Sammlung gefehlt hat. Und ich bin ultra happy, die zu haben. Und als kleine Ergänzung noch, auch weil ich gerade die Twin gezeigt habe, wenn man die beiden Platten synchronisiert beziehungsweise gleichzeitig laufen lässt, hat man ein quadrophonisches Audioerlebnis. Zwar ist die Twin eine etwas reduziertere, eher akustische Version mit ein paar spacigen Sounds, die du dann halt praktisch über die normale Xora drüberlegen kannst. Und da gibt es auch einen YouTube-Link zum Beispiel, den schickt man nämlich auch noch direkt rein. Da hat sich jemand die Arbeit gemacht und hat praktisch dieses ganze Ding gesynkt und übereinander gelegt. Klingt echt richtig cool. Ich habe, da ich die Xora ja noch nicht auf Platte hatte und ich auch nicht permanent zwei Plattenspieler im Wohnzimmer installiert habe, nutze ich dann doch den YouTube-Kanal, um da zu hören. Aber es klingt schon echt cool irgendwie und wäre Experiment wert. Ich meine, du bewegst dich teilweise in so audiophilen Bereichen. Da würde es mich wirklich mal interessieren, so auf einer geilen Anlage mit zwei Plattenspieler im Sync irgendwie mal dieses Album zu hören, ist ein Hammer bestimmt.
Also ich habe ja zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt Erfahrung gemacht, mit der Quadrophonie das mal zu hören. Ich habe mich ja damals so Clubhouse-Zeit, wo ich dann auch so ein bisschen was darüber referiert hatte, so über die Geschichte vom Vinyl, dann kam das natürlich auch vor. Aber zum ersten Mal gehört habe ich es tatsächlich erst dann im Deutsche Phonomuseum in St. Georgen, wo es ja auch den YouTube-Bericht zu gibt. Ne? Und da war halt wirklich, ist ja selten, dass man überhaupt so auch aus der Zeit so eine Anlage dann mal hören kann. Und da ist ja wirklich, aber das macht dann nur für ganz besondere Gäste. Also da war ich ganz stolz drauf. Also man kann jetzt nicht einfach da hingehen und Quadrophonie hören, muss ich an der Stelle sagen. Ne? Das hat er jetzt mal so einen besonderen Anlass, weil ich den Bericht gemacht habe, mir da vorgeführt. Aber das war schon ein krasses Erlebnis. Ne? Also einfach so Musik überall. Und wenn du das dann noch auf einer entsprechenden High-End-Anlage da irgendwie hast, also finde ich spannend, überhaupt die Idee, das dann so umzusetzen. Ne? Total gut. Cool.
Ja, das hatte ich damals, als das Album rauskam und Twin rauskam, hatte ich das auch gar nicht verstanden. Ich habe gedacht, das ist so ein akustisches Bonusalbum oder irgend sowas, und hat das dann auch später erst irgendwie erfahren. Ja. Irgendwie und ja. Aber letztendlich wirklich Copeland entdecken. Hier, die Platte ist vor kurzem, als sie ankam, habe ich sie im Wohnzimmer laufen lassen und Verena kam rein und hat gesagt, wer ist das? Und das ist schon immer ein Zeichen, wo das passiert nicht oft irgendwie. Und jetzt ist sie tatsächlich auch völlig auf dem Copeland-Flash irgendwie und erarbeitet sich so rückwirkend alle Alben irgendwie. Und das macht sie auch so gut wie nie, was einfach für diese Qualität der Band spricht. Und wie gesagt, ich kann die wirklich nur jeden ans Herz legen. Melodiösen Indie-Rock mit wunderschönen Melodien. Die haben sich dann jetzt auf dem neueren Album sogar noch so ein bisschen, ein Album war so ein bisschen dream-poppiger, sogar schon ging so fast so in R&B-Bereich rein vom Beats. Also sie sind ganz weg von den härteren Emo-Gitarren von den ersten zwei Alben. War einfach eine super spannende Band. Und ja. Und schön, dass es Xora endlich in Europa gibt. Ich habe, glaube, den HHV-Link habe ich jetzt angepinnt. Ich habe sie mir bei iMusic geholt. Ich glaube, das ist auch Bestellware. Ich habe jetzt, weil ich glaube, bei HHV ist sie auf Lager drin und ist zwar auch nicht super günstig, aber ja.
Eine Investition.
Ich bin froh, dass ich sie eine Investition, genau. Und ich bin froh, dass ich sie nicht wieder aus US irgendwo ordern muss, was ich dann schon fast gedacht habe, dass sie das irgendwann tun.
Um in unserer Metapher zu bleiben, das Kopieren hat sich gelohnt, und auch wenn jetzt der Toner leer ist und kein Papier mehr da ist oder kein Vinyl in dem Fall, es lohnt sich wieder nachzubestellen. Denn wir gehen ja jetzt hier quasi bei der Reissue-Geschichte gleich in die Halbzeit erst. Also wir haben ja noch mal so viele Platten. Und ja, wir hoffen, dass wir an der Stelle schon den einen oder anderen von euch erreicht haben. Bei Copeland muss ich auf jeden Fall komplett passen. Gib mir mal noch den Song für die Playlist, dann würde ich mal mit dem sozusagen ins Kennenlernen gehen. Ja.
Tja, wir nehmen Disjointed, ist der zweite Song auf dem Album. Weil das sind halt, Copeland sind halt auch so Alben, wo diese alte, ja, es klingt irgendwie so ein bisschen ausgelatscht, aber es sind halt so Alben. Also das heißt, du, der erste Song führt dich einfach so wunderschön in dieses Album, finde ich, dass Disjointed irgendwie so, ach, ich weiß nicht, ist so eine Albumband. Und jedes Album hat seinen eigenen Charakter und seine eigene Stimmung und gerne entdecken. Und ich finde, Xora ist wirklich ein guter Einstieg, weil es irgendwie so die alten Copeland mit den Copelands irgendwie so connected, die dann noch folgen werden. Ich bin auch gespannt, ob da nochmal was kommt, was sie machen. Das letzte, was sie rausgebracht haben, war so eine Art Reek von alten Songs auf so einer Compilation. Die fand ich nicht so toll, die hätten sie nicht gebraucht. Das ist auch so das, was bei Spotify zum Beispiel als erstes angezeigt wird. Das kann man sich eher sparen, lieber die alten Alben entdecken. Okay. Und Xora.
Cool. Ja, super. Dann ist auf jeden Fall das Album schon mal gelistet auf meiner persönlichen Playlist, hoffentlich auch auf eure. Und wenn ihr auch in dieser Sache neu seid, jetzt wo wir auf Halbzeit zugeben, nochmal der Hinweis, es gibt eine Playlist bei Apple Music und bei Spotify. Ihr könnt alle Songs, die wir heute auf diese Playlist packen, dort nachhören, könnt dann quasi nach der Sendung, auch wenn ihr YouTube schaut, die Songs nochmal erleben, mit einem Zweitgerät sogar theoretisch oder auf Kopfhörer simultan abspielend, wenn das euer Gerät unterstützt, das Video gucken und im Hintergrund die Musik hören oder was ihr wollt. Ist ja alles legal, das was sie halt nicht dürfen. YouTube straft das ab. Und ja, dann einfach mal die Songs erleben und von dem Song, das sagen wir auch immer, aufs Album springen und wenn euch das Album gefällt, dann die Schallplatte in eure Sammlung. Das ist das Ziel.
Genau.
Gut, bei meinem nächsten Pick würde ich auch noch mal tatsächlich eine nostalgische Zeitreise Mitte in die 90er starten. Ich glaube nicht, dass ich dich damit so direkt abhole, aber ich glaube, dass ich ein paar andere Leute da draußen damit abhole, die jetzt sagen wir mal, bei so extremer Indie-Mucke vielleicht aussteigen, aber hier als mal, ja, so gute deutsche Liedkunst schätzen und an dieser Stelle ganz liebe Grüße an den Eddie im Slack, der hat den Link gepostet, sonst hätte ich das doch glatt übersehen. Und zwar geht's um Selig mit dem Album Selig. Ja, letzter Verkauf in Discogs, hat er dazu geschrieben, war bei 200 Euro. Ich habe nochmal aktuell reingeguckt. Es gibt aktuell eine unterstrichen für 250 Euro. Also es ist wirklich jetzt nochmal, und das war auch das, was ich im Intro gemeint habe, eigentlich das Schöne, wenn bei diesem Kopieren, Kopieren, Kopieren nicht einfach nur die Musik aufgefüllt wird, ne, also sondern man erfüllt wird von Musik, die man einfach sonst nicht mehr auf Schallplatte gekriegt hat. Ne. Also Copyfuls Music über diesem Album, das ursprünglich im November 94 kam. Es ist eigentlich, kann man sagen, so deutscher Crunch anmutender Alternative Rock, so ein bisschen Psychedelic Rock mit deutschen Texten. Die Hits damals waren Sie hat geschrien, Ohne dich oder Wenn ich wollte. Allein schon, wenn ich die Titel sage, gehe ich schon ins Singen über und fange an, gleich die ganzen Lyrics auswendig euch zu präsentieren. Ich glaube, ich kann die Lieder alle auswendig, so oft wie ich das gehört habe. Das war damals das Debütalbum der Band aus Hamburg. Der US-Crunch, Nirvana, Pearl Jam hat sie sehr inspiriert, aber eben auch so die 70er-Jahre-Rock. Das war mir damals gar nicht so bewusst. Ich habe auch gar nicht so an Crunch gedacht. Aber so im Nachhinein ist mir das eigentlich total klar. Vor allen Dingen auch im Vergleich zu Sachen, die in der Zeit sonst so bei Leuten gelaufen sind. Also ich kenne Leute, die haben Pur gehört und Selig. Ne? So mal so als Beispiel. Ne? So, also das ging durchaus zusammen. Aber wenn man das jetzt heute im Vergleich hört, ist Selig halt schon nochmal eine roughere Nummer, würde man heute sagen. Es war wirklich, was der Jan Plefka da gemacht hat, also es ist auch wieder so eine Stimme, die man aus allem immer wieder raushört. Ne? Sehr expressiv, sehr markant. War, kann man sagen, Kultalbum, deswegen auch der hohe Preis. Es wurde nie wieder auf Vinyl rausgebracht. Also ihr könnt da bei Discogs nachschauen. Es gab nur das Release und das war ja nicht gerade das Jahr der Schallplatte 94. Also es gab nur dieses Release und danach ist nie wieder was gekommen. Und es ist so wunderschöne deutsch-melancholische Poesie, aber auch so harter Rock. Es ist nett für jeden was, nicht jeder sagt, oh, ist das cool. Aber ich glaube, so ein paar Leute, die uns zuhören, die spüren eine ähnliche Nostalgie. Spätestens an dem Punkt, wo ich eben nochmal die Songtitel gesagt habe. Und die werden hier zu Recht zuschlagen. Ich habe den Link mal zu JPC angepinnt. Und 34,90 ist ja auch jetzt kein Schmerzpreis. Die kann man mitnehmen. 25.04.
Die kann man mitnehmen.
Ist der Erscheinungstermin auf.
Ist das ein Sony. Doppelalbum oder normales? Doppel oder normal?
Das ist eine Doppel-LP, ja.
Doppel-LP, okay. Hätte ich mir gern in Orange gewünscht. Ja, passend zum Schriftzug des Covers.
Das stimmt.
Genau, nicht. Ich hatte nämlich gesehen, dass die kommen. Ich war nie großer Selig-Fan irgendwie.
Dachte ich mir.
Aber ja, trotzdem gehen die klar. Also es gibt so Bands wie Sportfreunde Stille oder so, die gehen nicht klar für mich irgendwie, aber Selig geht klar.
Trotzdem, und, liebe Grüße.
Nee, Nee, kann man gut machen irgendwie. Also würde mich tatsächlich, ich glaube, ich habe das Album noch nie gehört. Wir haben das als CD da. Verena hat es irgendwie mit in die Wohnung geschleppt von früher. Wir hatten das tatsächlich auch mal laufen hier. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das Album wirklich von A bis mal ganz durchgehört habe.
Echt?
Oder ob ich nur die Hitsongs oder die man halt so kennt irgendwie. Mhm. Müsste ich tatsächlich nochmal checken. Also ich mag ja generell deutsche Musik. Bin ja gegen verschiedene Deutschrockbands, mag ich ja. Muss ich einfach nochmal checken. Irgendwie. Und ich habe gesehen, kommt. Witzigerweise hatte irgendwie hier mein guter Freund Patrick, die vor ein paar Monaten bei so einem Secondhand-Online-Shop für 8 Euro abgegrast.
Nein.
In First Press.
Ja, oh mein Gott.
Ja, ja.
Und, das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Also wenn man das jetzt am aktuellen Preis berechnet, dann könnte er einen 31-fachen Gewinn machen, wenn er es jetzt reinstellt.
Genau.
Was nachgerechnet. Ja. Ja, Wahnsinn.
Genau, der ist happy damit. Irgendwie hat er den First Press. Irgendwie. Ich höre nochmal in Selig rein. Ist ein schöner Scheiße, irgendwie die Band nochmal zu gucken oder zu hören. Irgendwie. Ich werde mir mal ein Video nochmal anschauen, Album reinhören. Ja. Ob ich mir es kaufe, weiß ich noch nicht, ob es dazu reicht, aber ja.
Okay.
Mögen bestimmt einige. Und ja, viele freuen sich bestimmt auch über dieses Reissue.
Ja, und das kann man ja übersehen, ne? Also es ist mir jetzt wirklich nur im Slack aufgepoppt. Ich habe das nirgendwo sonst irgendwie registriert, gesehen, in keinem Newsletter oder irgendwas drin gehabt. Also deswegen nochmal, kommt in den Slack, ist verlinkt. Danke an Eddie. Schön, dann können wir nicht weiterziehen
dran.
Und den Song ohne dich mache ich auf die Playlist. Genau, bist schon wieder dran.
Okay, meine, das geht ja heute in rasendem Tempo hier. Grunge war eigentlich ein super Stichwort und zwar, ich bleibe eigentlich wohl Grunge kann man es eigentlich gar nicht nennen. Auf jeden Fall bleibe ich im Rock und zwar um eine Band, die auch viele Fans haben, Kings X. Tja, wo packt man die hin? Irgendwo in den alten Hard Rock mit leichtem Prog-Einschlag und so weiter. Die ersten allen Dingen waren damals schon immer irgendwie, also gerade wo ich auch Hard Rock, also meine Hard Rock Heavy Metal Phase hatte, waren Kings X immer irgendwie so ein bisschen besonders. Also es waren farbiger Sänger, die waren zu dritt irgendwie und weiß ich nicht, die waren immer so ein bisschen anders als Band und haben auch irgendwie ziemlich abgefahrenen Sound gemacht. Und hier dieses Album Dogman kam 1994 raus. Und zwar hat es der Brandon O'Brien produziert, der kurz vorher zum Beispiel die Verses von Pearl Jam gemacht hat und den einen richtig geilen Sound verpasst irgendwie. Also die waren vorher eher wirklich so melodisch und auch ein bisschen Synthi mit drin und immer, weiß ich nicht. Und hier ist wirklich rifforientiert, das ist richtig erdiger Rock, bluesig manchmal, trotzdem immer noch ein bisschen progressiv, aber eher so fast schon so an Helmet erinnernde dicke Riffs mit einem sehr bluesigen Gesang auch. Mhm. Und ich würde auch tatsächlich sagen, das ist jetzt mein zweiter Pick für ein musikalisches, kurzes Intermezzo. Normalerweise wird über die immer gesagt, und das stimmt tatsächlich auch, die muss man richtig laut hören, damit die fetzt. Also das heißt, wenn zu Hause die Möglichkeit besteht und die Leute hören gerade schön Podcast oder sitzen bei YouTube, man darf jetzt dann ruhig mal gern richtig laut machen irgendwie. Der Titelsong Dogman ist der Opener und der gibt auch so ein, ja, weiß nicht, die hat so einen geilen, erdigen Sound. Ich hatte tatsächlich das Album schon auf Vinyl, auf schwarzem Vinyl. Da kam, ich glaube, 2017 kam irgendwie ein Reissue. Und jetzt fragt mich der Herr, warum ich irgendwie dieses Ding irgendwann abgestoßen habe und verkauft habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hohen Betrag dafür erhalten habe. Und ich habe jetzt auch auf Discogs nochmal geguckt. Ich glaube, die Pressung, die ich hatte, die ist jetzt auch über 200 irgendwie wert. Und jetzt kommt Music on Vinyl und packt die in ein wunderschönes Rot mit Black Marbled, was wunderschön zum Cover passt. Und sie mir nochmal ins Haus holen. Die habe ich tatsächlich jetzt, als ich die aufgepoppt ist, habe ich nochmal reingehört und habe gedacht, oh Gott, die muss ich wieder haben und hole ich mir. Und wir hören jetzt einfach meinen Dogman und ich bin mal gespannt, ja, ob die Ohren flattern.
Alles klar, gucken wir mal. Ich heize schon mal, halt schon mal die Kopfhörer fest zur Sicherheit. Ja, da ging nix ohne Bängen bei mir.
Ja, dieses Album hat auch so einen Groove, wie das man eigentlich mit muss. Also wenn man so auf Rock steht, irgendwie zündet das. Und es hat halt, finde ich, vom Sound wirklich so einen crunchigen Charakter irgendwie auch. Und starkes Album.
Musste auch wieder an ich habe kurz dann noch einmal an Helmet auch irgendwie so gedacht und so, also es war so auf jeden Fall so schön kernig, ne? Und wir könnten eigentlich heute die Folge so labeln als so eine 90er Spezialfolge, wenn du mal so drüber guckst, ne? 93, ja. 94, 96, 94, wir sind da im Moment voll drauf eingeschossen, irgendwie so diese mit 90er Nummern. Und so fühlt sich's auch an und so hört sich's auch an, ne? Das ist so dieser Sound, ja, wo man so die Indie Disco miterlebt hat. Also mir macht das schon Laune. Also das machst du an und dann geht's los. Richtig geil.
Ja.
Schöner Tipp. Und auch dieses Album, auch nicht vom Cover her, wenn du es mal hattest, wie du gesagt hast, ja, ne, ging komplett an mir vorbei, Name kenne ich. Was war denn das 2000er Album? Ja, sagt mir noch was. Mit dem passend zu unserem Motto heute mit dem Büro, mit dem Typen im Anzug und der Glühbirne auf dem Kopf. Please come home,
genau, Mr. Also ich glaube, bei der Band wird ja immer so dieses zweite Album, dieses Gretchen Goes to Nebraska irgendwie, das wird immer so mit dem Dogman, das ist so, werden beide immer als Favoriten gehandelt. Mhm. Irgendwie so dieses Gretchen als noch diese Frühphase mit diesem prockigen, eher noch Prock und dann halt so dieses Riff-Monster-Album irgendwie. Ja.
Und starkes Ding. Und die Tapehead nicht so, weil die kommt mir auch bekannt vor vom Cover her. Vielleicht verwechsel ich so.
Die kenne ich tatsächlich auch zu wenig. Also es gibt sowieso noch ein paar Kings X-Alben, die ich noch gar nicht gehört habe. Irgendwie. Also das war halt immer das, was ich irgendwie dadurch habe ich sie kennengelernt eigentlich. Gretchen hatte ich damals nie gehört, die habe ich jetzt dann im Nachhinein irgendwie erst gehört. Aber die hier ist einfach immer noch mein Favorit irgendwie. Gab es übrigens damals, werden jetzt Kings X so bekannt wie Taylor Swift irgendwie. Das Cover gab es damals in 4 verschiedenen Farbvarianten. Das gab es, glaube ich, in Gelb, Grün, Blau, glaube ich, noch, Rot. Könntest du jetzt immer schön Vinyl-Editions dazu machen, wie mit Alternative Cover. Es gibt aber tatsächlich nur eine. Da bin ich auch sehr froh.
Kings Act X Taylor's Edition.
Genau, Taylor's Version.
Sehr gut. Okay. Also auf jeden Fall mal Empfehlung ist raus. Und wenn ich jetzt sozusagen dran anschließe, bleiben wir rockig, aber es geht in nochmal einen ganz anderen Sound. Also es ist kein klassisches rockiges Ding. Es geht um The Faint mit dem Album Wet from Birth. Ich habe hier mal den Link von Saddle Creek angelinkt. Es kam jetzt mal ausnahmsweise nicht in den 90er, sondern 2004. Und war mitten auf dieser Riesenwelle, wir haben Podcast schon mal vor kurzem drüber gesprochen, wo so Electroclash, Dancepunk, New Wave aufeinander getroffen sind, aber gerade so diese Electroclash-Sachen total hip waren. Also ich habe mir in der Zeit ganz viele Sampler auch gekauft, die habe ich auch heute noch auf CD. Heute wäre es wohl Schallplatte, wobei ich nicht so Compilation-Käufer bin, aber egal, ein paar habe ich. Ja, und es war in aller Munde, das lief auch überall, wenn man so weggegangen ist, so und so coole Läden. Dann war Electroclash schon mal was Nettes, auch wenn es nicht so die Leute so riesen gezogen hat. Also es war so, schon eher so die Nische in der Nische, aber schon cool. Und es war, ja, was war das Besondere? Also ich würde sagen, es war so einerseits so ein bisschen düster, aber es war andererseits auch wieder tanzbar. Also es hatte so das Düsternere vom Elektrosound her und so dieses Tanzbare vom Indie-Rock her. Es hatte immer so leicht Provokantes, so ein bisschen surreal auch. Und es gab auch von diesem, ich weiß nicht, kennst du das Musikvideo von Desperate Guys?
Glaube ich nicht, nee.
Ja, es war so ein bisschen barockmäßig inspiriert. Ja, und so songmäßig würde ich sagen, also bandmäßig würde ich sagen, hat's vielleicht auch wirklich so eine Brücke geschlagen, dass mal so jemand, der jetzt nicht so voll auf dem Indie-Weg ist oder vielleicht sogar elektronische Musik hört, das trotzdem cool fand. Also ich könnte mir vorstellen, dass so der ein oder andere Depeche Mode oder New Order Fan oder ja, genau, auch so diese Post-Punk-Ecke, dass die irgendwie ganz gut bedient hat. Und es gibt jetzt so einigermaßen für heutige Verhältnisse schmale Kurs jetzt nochmal dieses Reissue in so einem Metallic Gatefold Jacket, also schon auch wieder aufwendiger gemacht. Ich zitiere mal unseren Podcast-Kollegen, Freund Wolfgang, liebe Grüße. Die muss oder so, irgendwas hat er geschrieben. Die kann man gar nicht auslassen, geht halt leider nicht. Ist auch nochmal so ein 18x24 Zoll Poster mit dabei. Die Farbe heißt Silver Nugget. GZ hat sie gepresst und ist auf 500 Stück limitiert. Eine Saddle Creek Exclusive. Ja, und dann gibt's noch diese transparente Vinyl. Ja, also ich würde schon sagen, wenn man die Band damals gefeiert hat und die noch nicht auf Schallplatte hat, würde ich sagen Pflichtkauf. Wenn man ja die Band noch nicht kennt, dann lohnt es sich jetzt vielleicht einfach mal reinzuhören, zu kennen, zu lernen. Ich finde, sie funktioniert auch 2025 immer noch. Ich finde es immer noch cool. So. Und ja, vielleicht ist es was für den einen oder anderen. Ich habe viel Nicken und Daumen hoch gesehen, Marc. The Faint läuft bei dir gut rein,
super,
oder?
Ja. Genau, kam bei mir auch damals so in diese Elektro-Clash-Reihe. Und wie du sagst, die hatten halt immer so was, ja, nicht wirklich Dark-Waviges, aber irgendwie, ja, schon so was Düsteres irgendwie. Und ich mochte die von Anfang an gern. Ich habe das Album tatsächlich als ganz normalen First Press hier stehen. Deswegen damit geliebäugelt, habe es gesehen. Habe aber auch gesehen, dass Saddle Creek ist ja dann auch wieder US irgendwie. Und mit allen Schnick, Schnack, Schnuck irgendwie wird es dann doch wahrscheinlich wieder relativ teuer, glaube ich.
Immerhin in Euro ausgezeichnet.
Ja, genau, mein Bildschirm ist so klein. Wie viel sagen sie?
38,95.
Ja.
Kommt 14. März.
Ja, genau. Nee, ich glaube, ich bleibe dafür bei meinen First Press irgendwie. Ich hab die ersten vier Alben von denen habe ich, glaube ich, alle da. Ich glaube, nach der Doom Abuse kam dann irgendwie, das war noch neuere, danach habe ich gehört. Ich weiß gar nicht, ob die da jetzt noch was gemacht haben. Ich habe die dann auch gar nicht mehr weiter verfolgt, aber ich habe die auch ziemlich abgefeiert. Also ich fand die auch richtig gut irgendwie und könnte ich auch mal wieder auflegen. Muss ich mal wieder rauskramen.
Ja, also wir hatten.
War sowieso irgendwie eine coole Zeit. Irgendwie mit diesem, ich fand so dieses Electro-Clash war so eine schöne Verbindung aus der Elektronik-Szene raus und dann irgendwie so in den Indie rein. Irgendwie, dann war so beide Welten, gab es viele geile Sachen, fand ich irgendwie. War schon super.
Wir hatten mal kürzlich mit Wolfgang war die Folge, es war dann wahrscheinlich eine Pre-Order-Folge, ich weiß nicht mehr ganz genau. Da haben wir auch über The Faint gesprochen und hatten, glaube ich, live im Podcast nochmal nachgeschaut, was machen die eigentlich heute. Und da steht's ja auch dabei, wenn du es lesen kannst, mit neuer Musik und einer 2025 Tour am Horizont sind sie wieder da. Also die gibt's wirklich noch und die sind auch noch aktiv, ne? Und ich glaube, das ist auch kein Zufall, dass jetzt gerade wieder so ein Reissue kommt. Also einmal ist ja das Album mit 2004 auch wieder so eine Birthday-Angelegenheit, auch wenn es jetzt in dem Fall dann wieder knapp verpasst ist bis zum Release. Aber dann auf der anderen Seite halt, ja, wenn sie wieder aktiv jetzt werden und neue Sachen machen, dann macht es natürlich auch Sinn, nochmal so ein legendäres Album aus dem Katalog nochmal verfügbar zu machen. Finde ich cool, dass du eine Erstpressung da am Start hast. Das ist doch cool. Dann halt die in Ehren. In dem Fall kann man da sicherlich raus.
Ja.
Aber ansonsten beide Varianten, ja. Also besonders jetzt die Exclusive hier mit diesem Silver Nugget, ja, das passt schon gut.
Sieht schon schick aus. Sieht gut aus, passt gut. Würde ich mir, wenn ich sie noch nicht hätte, glaube ich, würde ich sie mir holen irgendwie.
Ja.
Ich bin, ob so dieses Genre irgendwie auch nochmal so ein bisschen kommt, ob Electroclash tatsächlich irgendwie nur so eine ganz kurze Phase war oder ob da nochmal so ein bisschen was hochköchelt, fand ich, ja. Spannend eigentlich. Und es gibt's heute so irgendwie relativ wenig nur noch in diese Richtung, finde ich.
Ja, finde ich auch. Und ich muss sagen, das ist, vermisse ich auch schmerzlich ein bisschen, weil ich war jetzt auch nicht der Einzige, der das gefeiert hat. Und vielleicht gibt's da zu viele, die sagen, oh, ist nicht mehr cool oder brauchen wir heute nicht mehr oder entscheide ich mal, hör elektronisch oder hör das. Wobei es ja viele hybride Sachen auch heute noch gibt, aber nix klingt so, dass man heute sagen würde, das ist jetzt Electroclash. Also nix in Anführungszeichen. Es gibt natürlich schon Sachen, aber die sind halt nicht mehr so bekannt und in aller Munde wie jetzt heute. Ne? Aber wenn ihr irgendwas Cooles kennt, was aktuell ist, was nach Electroclash klingt, was ihr empfehlen mögt, klärt uns gerne auf und nimmt uns mit. Her damit, es wird uns gefallen. Ja, ja, schön.
Her damit, genau.
Dann geht wieder das Schwitzen los, Marc, und das Taktieren. Leute, die uns zum ersten Mal zuhören, wissen das nicht. Alle anderen wissen es. Wir sind natürlich mit jedem Pick ist immer die Gefahr, dass wir dem anderen eine Platte wegschnappen. Insgesamt stellen wir 10 vor. Wir haben aber beide Puffer. Also Marc habe ich ja jetzt am Anfang eine Platte abgeschossen. Die erste, Smashing Pumpkins, war ja klar, dass er das auch hat. Ich habe noch insgesamt 4 Puffer, also die werde ich nicht alle brauchen. Das heißt, es werden tatsächlich Platten im Nirvana verschwinden, über die wir nie reden. Manchmal ist es ganz witzig, weil es einem dann doch wieder begegnet, ne? Dass dann irgendwie eine Community schreibt, ey, hast du das gesehen? Und ich denke so, ja, aber es ist leider rot markiert in meinem Skript. Wir hatten keine Zeit, 2 Stunden waren schon lang genug. Haben wir halt nicht auch noch drüber geredet. Ne? Naja, gut.
Genau. Wir können nicht alles abdecken, aber wir versuchen so breit wie möglich zu machen. Und darum hast du mir mit dem Electroclash eigentlich eine ziemlich gute Vorlage geliefert, weil ich gehe tatsächlich mal jetzt in den elektronischen Bereich rüber. Da war ich, glaube ich, beim Reissue bisher äußerst selten am Start. Mhm. Irgendwie, aber ist ja dann keine Premiere mehr. Die beiden Reissues, über die ich jetzt rede, habe ich auch schon da. Yeah. Und zwar, es geht um die Band The Orb. Zwei Alben habe ich mir geholt. Es gibt aber insgesamt 3 Reissues. Und zwar gibt es die auf dem Kölner Kompakt-Label. Ich habe dir gerade mal was angepinnt. The Orb. Ich habe mich tatsächlich bisher in meinem Leben relativ wenig mit The Orb beschäftigt. Und The Orb ist halt in dieser Elektronikszene groß gefasst, schon eine relativ große Nummer. Ist auch so eine Band, die sich irgendwie oder sich verschiedenste Genres von ja sogar Indie bis über Dub Techno und Elektronik, Psychedelica, irgendwie, da ist alles irgendwie am Start. Mhm. Und die haben 3 Alben bei Kompakt gemacht, wo sie tatsächlich so ein bisschen in diesem Bereich Ambient, Dub-Techno, sonstiges gehen. Und ich habe die Reissues gesehen und Kompakt macht ja bei manchen seiner Releases immer so eine farbige Variante und das haben sie jetzt tatsächlich bei diesen 3 gemacht. Ich weiß nicht, auf wie viel die limitiert sind. Meistens sind die Auflagen relativ klein bei denen, 100, 200, vielleicht maximal 300, denke ich mir. Und Da gibt es hier zum Beispiel das eine, das Okidoki, It's the Orb on Compact. Das kommt in so orange, transparent, Vinyl. Klingt super satt, hatte ich jetzt die Tage irgendwie hier auch laufen gehabt. Macht einfach immer Spaß, finde ich irgendwie auch. Elektronische Musik zu hören, klingt einfach immer mega geil. Mhm. Genauso dann auch hier das zweite Album Moonbuilding 2703 AD. Kam auch bei Compact raus, das war dann aber ein paar Jahre später. Also ich glaube, diese Okidoki kam 2005, kam die raus, und diese Moonbuilding 2015, und danach das dritte habe ich mir nicht geholt. Das war mir zu sehr Ambient-mäßig. Das ist dieses Cow Chill Out World. Die andere hier ist blau, kann ich auch zeigen, ist transparent blau für diejenigen, die auf YouTube irgendwie gucken. Genau, blaues Vinyl. Beide jetzt schon jeweils zweimal gelaufen, irgendwie machen echt super Spaß zum Hören. War jetzt für mich auch ein Startpunkt irgendwie, um mich mit The Orb mehr zu beschäftigen. Mhm. Sind ja eigentlich nur zwei Typen. Der eine war bei KLF, kennt man ja auch noch hier, Justified and Ancient, irgendwie diese 80er-Band da. Aber The Orb gab's vor KLF schon, und die ist witzig, die haben irgendwie einen Rekord auf, und zwar haben die 1992 eine Single rausgebracht, die 40 Minuten gedauert hat, und die war auf Platz 1 der britischen Charts.
Echt?
Das war also die längste Single, die es jemals chartmäßig gab. Ja, habe ich nachgelesen, war ich selber total geflasht. Müsst ihr mal rausfinden, welche Single das ist. Ich habe nur gelesen, dass sie auf jeden Fall eine Single 1992 irgendwie da vorne drin in den Charts hatten, und die gibt's ja im Grunde genommen dann bis heute. Und ich werde mich da jetzt mal so ein bisschen auf die Suche machen, was mir von The Orb gefällt und was nicht. Also die hier gefallen mir auf jeden Fall ziemlich gut. Und ja, gerade weil es ist irgendwie tanzbar. Es ist aber auch halt so ein, ja, dieser typische Dub-Techno oder so, dieser Ambient, der so ein bisschen vor sich hin wummert und gar kein richtiger Beat da ist. Und dann, wenn ein Beat kommt, ist einfach gut irgendwie. Also spannend pick ich heute mal jetzt raus. Ich finde es preislich bei Compact, sind beides Doppel-LPs. Das eine ist sogar noch ein Gatefold. Ja, gut verpackt, schnell angekommen. Haben wir sogar noch eine nette Mail dazu geschrieben mit den ganzen Download-Links und hin und her. Toller Laden, macht Spaß.
Total cool.
Kennst du The Orb?
Ja, also ich hab's. Weißt du, was ich damit verbinde? Das ist ganz interessant. Das hatten wir jetzt auch, glaube ich, so noch nicht, diese Verbindung. Und zwar ist es so, ich habe so eine Zeit lang, so Studentenzeit, habe ich so mit so vielen musikbegeisterten Freunden, Freundinnen Zeit verbracht, und das war so die Zeit, wo du dann auch so mit MP3s hantiert hast. Na, da haben wir so dann so Partys gemacht und dann mit MP3s auch aufgelegt, so mit so einem ganz frühen iTunes-Player, ne? Und so in dieser Zeit hatte ich mir mehrere Sachen von The Orb auf meinen USB-Stick geschoben, hatte das sozusagen in meiner digitalen Datenbank und habe das dann auch noch bis heute auf so einer SD-Karte, die auch im Auto immer mal drin ist, und dann begegnet es mir als mal, wenn ich so durchschaffe oder mal so reinhöre. Und bei mir wird das immer so abgespeichert als so eine Musik, die ja so auch was Sperriges hat, ne, wo nicht einfach zugänglich ist. Deswegen war ich jetzt auch überrascht, als du das mit den Charts so erklärt hast, ne? Und ja, einfach so einem nicht so direkt abgeholt hat. Also Musik, die so schon den Anspruch also an den Hörer oder die Hörerin gesetzt hat, zu sagen, setz dich mit mir intensiver auseinander, lern mich kennen. Ich bin keine einfache Kost, aber es kann sich lohnen, so, ne? Und genau. Da ist es bei mir tatsächlich abgespeichert, und ich finde es jetzt ganz erleichternd, weil ich da auch mehrere Alben dann digital hatte, weiß gar nicht mehr welche, immer parallel versucht es rauszufinden, aber habe jetzt auf die Schnelle hier nicht auf meiner Datenbank gefunden, und das war, finde ich jetzt ganz gut, dass ich jetzt einfach mal zwei Alben habe, wo ich sagen kann, die sind jetzt einfach mal gerade, ja, im Gespräch, sage ich jetzt mal, die kann man jetzt gerade neu kriegen, oder die wären vielleicht auch für Vinyl interessant, dass ich mich auf die mal konzentrieren kann, und weil du jetzt ja auch nochmal besonders in den Mittelpunkt gesetzt hast, ne?
absolut. Irgendwie. Und ich hatte nämlich The Orb auch immer so im Gedächtnis, irgendwie so abgefahrene Elektro, eher anstrengend und irgendwie nicht so zugänglich. Mhm. Und aber gerade diese zwei Alben, irgendwie, ich habe auch nachgelesen, dass die bei so den The Orb Elektronikfreunden eher gar nicht so hoch in der Gunst stehen, diese Kompaktalben, weil halt da einfach so dieser Kölner Einfluss, da war dann eher auch Thomas Fehlmann hat mitproduziert. Du hörst halt diesen typischen Kompakt-Sound. Und die sind halt super zugänglich und gar nicht so vertrackt oder eher so was. Eher Ruhe und dann halt aber auch mal wieder so eine Techno-Nummer, auf die du eigentlich gut tanzen kannst. Mhm. Und das passt wunderschön in diesen Kompakt-Sound und ist vielleicht gar nicht so repräsentativ für Orb, sondern ist halt eine kleine Phase, die sie hatten irgendwie. Aber die lag mir jetzt ziemlich gut, so dass ich auf einmal jetzt einen Zugang zu The Orb gefunden habe. Kann natürlich sein, dass der Rest nichts für mich ist irgendwie, aber die sind echt... Mit denen bin ich happy.
Okay, cool. Dann sag mir doch mal erstmal, welches Album wir nehmen und dann welchen Song. Dann suche ich das mal raus.
Also, schwierig. Die tanzbare Nummer ist eigentlich, jetzt hole ich tatsächlich hier die Platte dafür raus. Ich habe nämlich tatsächlich jetzt mir gar kein Song ausgewählt, aber dann nehmen wir einfach von dieser hier, von okay, der Okidoki, It's the Orb, nehmen wir einfach die dritte Nummer Ripples.
Ripples,
mhm. Ripples, die ist relativ tanzbar. Also da habe ich schon überlegt, wenn ich nochmal ein Set hier in Trier spielen sollte, die könnte sogar in den Set wandern. Also okay. Von daher...
Sehr gut. Yeah. Das finde ich gut, dass du sowas auswählst. Damit erleichterst du ja auch der Community und mir sozusagen den Einstieg, hier das auszuprobieren und nicht gleich aufs Experimentellste zu gehen. Und vielleicht holst mich ja dann gleich ab und dann geht's ringsum weiter. Gleich auf den ersten Track zurück oder ja. Dass ich da mal durchhöre. Und auch wieder gecheatet, ne? Ich habe es jetzt ins Skript geschrieben, die Orb diverse, kompakt. Also da haben wir dann auch wieder mehrere zur Auswahl. Könnt ihr mal schauen. Schön. Oh, wenn ich jetzt das nächste picke, und das ist ja dann meine letzte Platte, und deswegen muss ich auch einmal noch kurz durchatmen, weil noch habe ich ja die Chance, es zu ändern, aber ich glaube, ich werde es nicht tun. Habe ich nämlich eigentlich ganz schöne Brücke, und wo wir am Anfang so indie-mäßig unterwegs waren, bleiben wir in dem Fall, wenn ich jetzt bei der Entscheidung bleibe, sehr elektronisch, und es ist allerdings eine Empfehlung, die von dir selber im Slack aufgetaucht ist und natürlich auch in der oftmals empfohlenen Color Vinyl Gruppe auf Facebook, die wir immer verlinken. Gerne folgen und teilnehmen und mitgestalten. Ja, so habe ich es zum ersten Mal gesehen und danach habe ich es auch öfter gesehen. Es kann auch sein, dass du es im Pad hast. Von daher hoffe ich, ja, dass ich dir jetzt nicht zweimal was wegschnappe und du mir nichts wegschnappst, das wäre ja unfair, 2-0. Hier, es geht um DJ Kicks, Peggy Goo, mit dem Link zu Bandcamp und aus mehreren Gründen. Also erstmal, kam 2019, ist K7 Records, oft empfohlen, ist vom Stil her Deep House, Techno, Elektro, New Disco. Ist so eine schöne Mischung, das werden wir uns freuen, aus Oldschool House, ruhigen Techno, modernen Club-Sounds. Manchmal, also es sind ja so Tracks auch dabei, wie so von FX Twin, und mit dem habe ich ja immer so meine Probleme. Ne? Also ist ja nicht so mein, bin ich nicht so Fan von. Habe ich schon öfter gesagt.
Ist auch nicht so meins.
Ja. Aber geht ja auch in andere Richtungen, ne? Diese Peggy Goo-Handschrift, die da mit reingeht. Das ist alles so schöne fließende Übergänge. Es hat auch so warme Synthi-Geschichten, auch mal so treibende Rhythmen, könnte man nach Ribbles oder so auch mal rüberspielen. So Mischungen aus Underground-Klassiker, weniger bekannte Sachen. Und stammt eben aus dieser berühmten DJ Kicks-Reihe, die wir ja auch schon mal erwähnt haben und die ja grundsätzlich mal für Qualität steht, schon viele große Künstler da released haben. Und was hier jetzt auch nochmal das Besondere ist, finde ich, nicht, dass ich so eine Presse noch nie gesehen hätte, aber sie ist halt einfach auch ja besonders schön. Also ist...
Die ist der Hammer.
Ist, also kann man es ja an die Wand halt hängen, oder?
Der absolute Eye-Catcher irgendwie. Ich habe die auch gesehen irgendwie. das war halt für mich jetzt so ein Grenzpunkt. Also an sich von der DJ Kicks Reihe ist jetzt die Peggy Goo Geschichte nicht die beste irgendwie. Aber das ist ein gutes Ding irgendwie, ist ein guter Mix trotz. Der einzige Nachteil halt immer bei den DJ Kicks Platten ist ja, dass praktisch letztendlich dann jetzt eigentlich nur 8 Tracks auch ungemixt nur auf dieser Doppel-LP sind. Mhm. Du hast dann zwar natürlich bestimmt einen Download-Code und alles hin und her, wo du halt den ganzen Mix hören kannst. Und ich glaube, der ganze, ich weiß gar nicht, wie viele Tracks der hat, 16, 15, 16, weiß ich gar nicht, wie viel da drauf passen oder wie viel sind's.
Ja, also hier sind's 3, 5, 7, 9, ja, die jetzt hier auf der LP-Tracklist sind, ja.
Also okay, ne, auf der LP-Tracklist und nicht auf der normalen, also der ganze DJ-Kick-Set sind nämlich mehrere irgendwie. Mhm. Und das ist praktisch immer nur eine Auswahl auf diesen Samplern der besten Tracks aus dem Mix. Ja. So. Mhm. Und das ist so der einzige kleine Downer, deswegen hatte ich auch überlegt, also ein paar Nummern gefallen mir richtig gut, überlegt, könntest du auch cool ins Set einbauen. Aber dann als die optische Variante noch dazu kam, habe ich gedacht, und ich finde die auch vom Preis her, wenn man sie direkt jetzt da hier bestellt, finde ich das auch völlig okay. Und ja, ist ein super schniekes Ding. Ich bin mal gespannt, ob die auch wirklich so aussieht, wenn sie hier ankommt. Aber das nach einem Mock-up aus. Das sieht ja aus, als wäre das eine fertige Pressung. Also wenn, dann müssten sie schon alle vergaukelt haben, sage ich mal. Ja,
also wir werden das auf jeden Fall Ende Februar, Anfang März erfahren, weil am 28. Februar wird sie versandt. Und ich habe jetzt nochmal auf die digitale Variante geguckt, was du angesprochen hast, zu vergleichen. Da sind es also 19 Tracks. Also kann man ja sagen, wurde es dann im Prinzip halbiert. Ne? Ja gut, das muss man wissen. Ist auch gut, dass du es nochmal sagst. Nicht, dass jetzt jemand das zu der Zeit gehört hat und dann jetzt denkt, er kriegt hier irgendwie 3 Schallplatten und ja, hat dann alles drauf. Also es ist ja eine Doppel-LP. Und ja, die ist schön und sie ist gut. Ich glaube, das Cover ist auch schon nicht unbekannt hier mit der Raubkatze auf dem Bett und ihr davor. Doch, also wie ich das von dir gesehen habe, habe ich gleich gedacht, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Also schon gleich eine der richtig schönen Platten. Wir müssen ja irgendwann wieder entscheiden, was waren die schönsten Platten des Jahres. Also die schickt sich schon mal gleich an, finde ich, damit zu wischen.
Ja.
Wenn es klappt. Nee, vor allen Dingen.
Wenn es klappt.
Ja, vor allen Dingen auch wegen dieser Tiger-Geschichte, ne? Es hat ja auch so was Tigereskes, um das Wort jetzt einfach mal zu verwenden.
Absolut.
Es heißt ja auch Tiger Full Colored LP, ne? Und das, ich mag halt so Sachen, ne? Wenn das so das Cover und die Platte. Wir haben ja kein Color-Fitting. Also im engeren Sinne nicht, weil das ist eine unterbelichtete Aufnahme von dem Tier. Die Platte ist dagegen hell strahlend. Das ist ja kein Color-Fitting, aber so die Idee vom Cover aufgegriffen und dann eine Schallplatte draus gemacht. Das finde ich halt geil. Und deswegen wollte ich sie gerne auch dabei haben und habe sie mal in alter Vinyl und Manier im Vergleich zu meinen Puffer sogar bevorzugt vor dem ein oder anderen Album, wo ich jetzt sage, würde musikalisch, gefällt mir das besser. Aber ich musste ja eine Abwägung treffen und es sind auch Sachen dabei, über die wir eh schon gesprochen haben. Da habe ich gedacht, ist das jetzt mal was Freshes, was ich gerne dann vorziehe und sozusagen heute jetzt als mein Schlusslicht in unseren Mix sozusagen dazu mische. Und ich würde den Song Fluorescence Mixed wählen. Den packen wir auf die Playlist und dann könnt ihr mal schauen, ob das was für euch ist. Ja. So, Finale.
Finale. Ich darf den Rauschmeißer machen, okay. Yes. Ich habe auch schon jetzt die ganze Zeit immer hin und her überlegt. Ich habe ja auch noch so ein paar in petto irgendwie. Ich habe noch so einen alten Klassiker da. Ich habe eine ganze Diskografie da. Das wäre wieder so ein verpacktes Ding mit 5, 6 Platten auf einmal. Aber ich bin so. Und zwar, ich mache jetzt einfach auch ein Album, wo ich mich wahnsinnig drüber gefreut habe, dass ich jetzt endlich bald in meiner Sammlung haben werde. Und zwar, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben schon über die Band The Sundays, haben wir über die schon geredet, bin mir gar nicht sicher. Mhm. Auf jeden Fall Harriet Wheeler, eine Dame, die Sängerin der Band, wunderschöne Stimme. Die haben im Grunde genommen nur 3 Alben gemacht, Anfang der 90er. Das Kultalbum von denen, das pinne ich dir auch noch an, das ist zum Glück tatsächlich auch noch wieder in Europa veröffentlicht worden. Und zwar, da habe ich tatsächlich, also Reading, Writing and Arithmetic, das ist dieses ganz bekannte Cover, wo so ein Schneckenfossil drauf ist. Und das zweite Album ist Blind. Und eigentlich geht es mir hauptsächlich um dieses, weil auf dieses habe ich ganz, ganz lang gewartet. Ist auch super teuer bei Discogs gewesen bis jetzt. Und es gab mal eine braune Variante irgendwie zum Record Store Day. Da steht aber auch in den Rezensionen, dass die Pressung ziemlich schlecht sein soll. Deswegen hoffe ich drauf, dass jetzt hier Interscope Records ist zwar auch US, aber die haben einen einigermaßen fairen Versand. Mhm. Ob jetzt viel Porto draufkommt, weiß ich nicht. Nicht Porto, Zoll draufkommt, kann ich dir gar nicht sagen. Aber letztendlich, glaube ich, wird die Platte sich so 50 Euro wahrscheinlich einpendeln. Und ist eine Doppel-LP in schöner Goldpressung. Genau, das hier ist das erste Album in Silber. Das gab es auch erst nur in US. Hatte ich mir da irgendwie teuer bestellt und jetzt poppt es bei diversen Anbietern. Ich hatte jetzt mal einen eBay jetzt gefunden, bei dem ich auch schon ein paar Mal bestellt habe. Irgendwie, die findet man aber auch bei Juno Records und so weiter. Also auch nicht überall, JPC und so. iMusic listen sie, glaube ich, nicht. Da habe ich sie jetzt nicht gefunden oder sind auch wesentlich teurer. Auf jeden Fall. Drittes Album kenne ich gar nicht von. Liebe die ersten zwei Alben. Das ist so für mich ein bisschen die Mitgeburtsstunde des Dream Pop. Also kommt eigentlich aus der Indie-Richtung. Weil wir waren ja vorhin schon so bei so halb windschiefen Indie mit so perlenden Indie-Gitarren Anfang der 90er. Und da passt das schön rein. Aber die haben halt so ein bisschen diesen dreamigen Ansatz. Was mich auch freut, ist, die haben Wild Horses von Rolling Stones auch gecovert. Das ist tatsächlich auf dieser Version von dem Album von der Interscope, also Pressung von der Blind, da ist als Special Track dieser Song mit drauf und der ist auch wunderschön von denen. Und ich habe mir tatsächlich gedacht, ich schick einfach noch einen Song raus, weil ich weiß gar nicht, ob du das The Sundays kennst. Und wir haben bestimmt noch ein Minütchen Zeit, um vielleicht reinzuhören.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, und ich würde tatsächlich der zweiten Platte von dieser Blind, ich meine, das erste Album wird immer als der große Klassiker mit den großen Nummern irgendwie bezeichnet. Ich mag Blind eigentlich fast genauso gern. Mhm. On Earth zum Beispiel ist ein Song, den ich jetzt einfach mal anspielen würde, damit man überhaupt ein Feeling dafür kriegt, wie ihr Sound ist. Kann man mögen, ich mag es wahnsinnig gern, kann man aber auch vielleicht schrecklich finden. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Weil ich gehe davon aus, dass du The Sundays nicht gut kennst. Kann das sein?
Ja, also ich habe überlegt, dann ist mir nichts eingefallen. Dann habe ich mal in unsere Skripts reingeguckt, was so die letzten paar Dutzend Folgen abdeckt. Und da habe ich es nicht gefunden. Also wenn, dann haben wir vielleicht privat drüber gesprochen. Aber auch da, wie gesagt, ich habe keine Erinnerung. Also ich glaube nicht. Vielleicht hast du auch mit Wolfgang oder so drüber gesprochen oder irgendwie einen Austausch gehabt. Dass ich wüsste jetzt nicht. Für mich wäre es neu. Deswegen bin ich auch gespannt, das so wiped. Und es ist ja ganz schön, dass man dann nochmal so einen songlichen, in Song gegossenen Rausschmeißer haben, bevor hier die Bürozeiten endgültig zu Ende sind und die Kopierer dann mal in Wartung geschickt werden. Ne? Ja. Dann, ich habe hier das Album Blind, dann spielen wir, was hast du gesagt?
On Earth,
ne? Ja, gut, hören wir mal rein.
Genau, aber wichtig ist, dass wir The Sundays überhaupt mal erwähnt haben.
Genau. Also Marc, wenn wir uns vorher gewürgt und die Augen ausgekratzt hätten, dann hätten wir mit dem Song am Ende uns wieder in den Arm gelegen, oder? Das ist ja. Kuschelig, fast schon kuschelig. Schön.
Kuschelig, ja, ist genau, kuschelig, schön. Also ich hatte die tatsächlich auch jetzt die Tage, weiß nicht, da war so nebelig irgendwie, ich saß im Wohnzimmer und ich habe das Sundays nochmal gehört und habe gedacht, die haben so einen schönen Vibe irgendwie. So, Harriet Wheeler hat halt schon eine echt abgefahrene Stimme irgendwie. Die war mir, wo ich das erste Mal das gehört habe, war die mir fast so jodelig irgendwie. Da so, so, und da hat das überhaupt nicht gepasst. Und da habe ich sie direkt weggesteckt und gesagt, ah, das ist wieder so ein Klassiker irgendwie, der überall so gehypt wird und wo ich nicht reinkomme. Und dann irgendwann hat das gezündet irgendwie. Und seitdem liebe ich ihre Stimme irgendwie. Und die können sonst was singen irgendwie. Ich mag The Sundays und ja, auch eine sehr, sehr hochpreisige Geschichte, endlich wieder verfügbar. Vielleicht landet die auch noch irgendwann auf dem EU-Markt. So lange will ich gar nicht warten. Ich schnapp mir die jetzt und bin damit versorgt.
Also ich kann dir auf jeden Fall schon bis dahin sagen, es hat mir sehr gut gefallen, wirklich. Hat mich jetzt abgeholt, so schön am Ausklang des Abends nochmal so ein bisschen Arm genommen, gestreichelt. Ich glaube, das wird mir gefallen. Werde ich auf jeden Fall mal überlegen, ob da auch eine Schallplatte Einzug hält, weil gerade so die Blind, muss ich auch sagen, wo wir jetzt reingehört haben, ist auch nochmal schön gemacht. Wir haben ja mal gesagt Knitterplatten, ne? Knitteroptikplatten. So, zum Falten und Tauschen. Und ja, haben wir auch wieder ein Color Fitting. Gefällt mir gut. Scheint mir ein gutes Paket. Ja. Und musikalisch, wie gesagt, läuft mir gut rein. Also mal gucken. Ob das jetzt der Hit ist und der Rest, ich glaub's ja nicht. Also ich probier's.
Nein, keine Hits.
Nee, hat sich auch nichts angehört. Sehr cool, Marc. Also wir haben, würde ich sagen, nochmal eine gute Zeitreise zurück in die 90er gemacht, als die Drucker noch Nadeldrucker waren. Die Bildschirme noch so Kanister waren, mit denen man jemanden totschlagen konnte und der Fax die bessere E-Mail war. Und ich muss sagen, ja, musikalisch, wenn man das so vergleicht mit der Technologie, ist es einfach immer wieder schön zu sehen, wie so alte Musik altert, mit einem altert und einfach nie ihre Schönheit verliert. Und ja, wo alles Technische so überholt ist, die Musik immer noch irgendwie frisch und aktuell und irgendwie auch zeitlos wirkt. Ne? Ich meine, man sagt ja bei der Musik auch manchmal, das ist jetzt eher zeitlos, das ist eher so in der Zeit gebunden, da gibt's das ja auch, ne? Aber bei weitem nicht so stark wie mit Technologie. Und ich finde, alles, was wir jetzt heute gepickt haben, sind Sachen, wo man heute noch gut hören kann. Und auf diesem All-in-Medium-Schallplatte vielleicht dem einen oder anderen auch nochmal extra Spaß machen. Und wir wissen ja auch, viele von euch hören zu und haben gar keinen Schallplattenspieler und überlegen vielleicht noch oder haben es komplett verworfen oder hatten mal einen und haben keinen mehr. Interessiert sich einfach für die Musiktipps. Wie auch immer ihr Musik hört, Hauptsache ihr genießt und ja, teilt gerne mit uns, was euch besonders gefallen hat. Das geht ja jetzt auch über die YouTube-Kommentare. Was euch vielleicht nicht so gefallen hat, was wir verbessern können und so weiter. Wir wollen jetzt auch mit der YouTube-Community nochmal so ein bisschen mehr in Austausch gehen. Podcast hat man zwar auch mal hier und da einen Spotify-Kommentar, Leute schreiben E-Mails oder persönlich, aber es ist doch nochmal ein schönes anderes Medium jetzt über YouTube, dass man auch so miteinander kommentieren und argumentieren kann. Sind wir mal gespannt, was kommt. Wir lesen alles und antworten auch fleißig. Genau.
Schön. Das machen wir. Genau.
Das machen wir. Dann würde ich sagen, Marc, steigen wir aus der Nummer, oder? Und
ja.
Gucken mal.
Schöner Abend.
Was die Community
Schöner Abend. So bietet. Genau, coole Musik. Genau, schau mal, was die Community sagt. Genau. Ja, aber wir waren sehr breit aufgestellt, also vielleicht theoretisch von Indie zu Rock zum Elektro, es war alles dabei. Ja. Rundes Ding.
Und so runde was.
Genau, freut mich schon.
Ab. Dito, also an dieser Stelle nochmal herzliches Dankeschön an dich, lieber Marc, alias Stubenrocker73 bei Instagram und YouTube. Da sind wir am Ende von Vinyl und Reissue zum ersten Mal auch auf YouTube. Wir danken daher allen Zuschauer und ZuhörerInnen auf YouTube, aber auch natürlich der Stammhörerschaft im Vinyl und Podcast, wo es die ganzen anderen Vinyl und Reissue-Folgen zum Nachhören gibt. Auch die sind zeitlos, die könnt ihr alle noch hören, inklusive der Startfolge, wo meine Stimme weg war. Klassiker. An der Stelle nochmal die Erinnerung, Vinyl und Playlist bei Apple Music und Spotify ist in den Shownotes verlinkt. Macht bei YouTube die Likes, die Kommentare, die Abos, die Glocke. Das ist für uns schon ein gewisser Mehraufwand, das auch auf YouTube zu bringen. Das muss man einfach sagen und sehen. Das ist nochmal ein Abend mehr Arbeit. Vielleicht möchte ich es ja noch so ein bisschen würdigen und uns da nochmal besonders mit ein paar lieben Worten und Community-Liebe beschütten. Das freut uns. Und wenn ihr den Podcast noch nicht kennt, abonniert den mal auf den gängigen Plattformen Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Wir sind überall, wo Podcasts sind, und manchmal könnt ihr ja auch sogar Sterne verteilen, Rezensionen schreiben. Das hilft uns auch auf dieser Plattform. Ja, und kauft ihr euch Platten oder habt ihr Platten, die wir hier besprechen, setzt gerne das Hashtag Vinyl und Club und taggt Stubenreuer73 beziehungsweise Vinyl, und vielen Dank fürs gemeinsame Füllen mit Musik. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.